Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Strichhoppaden aus.
Hallo, liebe HörerInnen.
Sehr gut.
Ne?
Ja.
Ja, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten sollen, was wir natürlich sehr gerne tun. Hier bei zwei Stricher packen aus, heute die 8. Folge. Mir gegenüber sitzt der reizende Olli Hilbring.
Und mir gegenüber, wie immer, der wunderbare Michael Holtschulte. Ich grüße Sie.
Wen jetzt?
Ja, du, dich.
Achso, ich dachte die Hörer.
Naja, euch auch, natürlich, aber ich grüße natürlich auch dich, Michael.
Ja, lange nicht gesehen, ne?
Nee, die Leute haben schon sehnlichst drauf gewartet, denke ich.
Denkst du?
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sage ich jetzt mal so, um mich selber zu motivieren.
Nee, ich kann dich beruhigen, wir haben inzwischen doch ganz gute Hörerzahlen.
Ach guck, ja, das ist doch schön. Ja. Weil ich kriege das ja nicht so mit. Ich habe auch immer irgendwie so, weiß ich, ich bin auch so ein bisschen verdattert irgendwie. Ich kriege das alles nicht so mit. Ich habe auch so ein bisschen für mich selber jetzt irgendwie Social Media, keine ganze Abstinenz, aber ich fahre so ein bisschen runter, irgendwie die Stundenzeit.
Ja, ich musste jetzt in den letzten Wochen.
Du musstest ja, weil ja. Wir sind jetzt auch am Anfang und da sagen wir immer, was bisher geschah. Eigentlich genau. So, was war in der letzten Woche los, was jetzt war in den letzten 2-3 Wochen los.
Was bisher geschah?
Etwas länger als die letzten 2-3 Wochen. Ich bin umgezogen.
Du bist umgezogen, ja.
Und das Resultat siehst du ja hier. Wir sitzen jetzt quasi im neuen Tonstudio, in meinem Tonstudio oder Musikzimmer, wie auch immer.
Ja, ich bin das erste Mal hier. Im Casa del Holtschulte. Habe gerade eine exklusive Führung bekommen und muss sagen,
es hat lang gedauert.
Ich bin total nicht schockiert irgendwie, aber ich habe auch ein bisschen die Orientierung verloren.
Ja, du siehst auch ganz schwindelig aus.
Ja, ja.
Zusätzlich zu dem Umzug und der Renovierung, wo wir gerade das Thema schwindelig sein hatten, ja, mich hat es dann noch am Wochenende komplett langgelegt. Ich hatte den Rotavirus.
Den Rotavirus? Ja. Rothaar oder Rotar?
Einfach Rotavirus.
Ah, okay.
Das ist so eine Magen-Darm-Geschichte. Wir sind Donnerstag umgezogen und Donnerstag abends fing mein kleiner Sohn an zu kotzen. Ich muss immer lachen, wenn es ums Kotzen geht.
Du musst es vielleicht auch ein bisschen umschreiben und nicht so direkt sein, weil das kriegen wir wieder aufs Butterbrot geschmiert. Nein, das natürlich nicht irgendwie, aber man muss es irgendwie so ein bisschen Wortmalerei betreiben, glaube ich, bei solchen Themen.
Naja, er neigte dazu, sich stark zu übergeben.
Das ist schon besser.
Das muss man sich vorstellen, wir waren gerade umgezogen.
Schon erst, hier ins neue Haus gereiert?
Das Problem an der Geschichte ist, dass natürlich Bettzeug und alles, ne? Das war noch in den Kartons und keiner wusste wo. Ja. Deshalb wurde das ein bisschen problematisch. Ich habe dann nachts um 3 Uhr dann doch noch die Waschmaschine angeschlossen. Dann haben wir doch noch irgendwas mit Laken gefunden. Und am nächsten Tag konnte er natürlich auch nicht in die Kita. Was halt auch eine blöde Situation ist, wenn er so auf den ganzen Kartons sitzt und hat es eigentlich gehofft, dass den Kurzen wenigstens für ein paar Stunden in guten Händen weiß. Gut, geschenkt. Jedenfalls hatten wir uns erstmal nichts bei gedacht. Wir hatten gedacht, er hat sich ein bisschen zu viel Weintrauben reingegeben und hinterher dann so Blaubeeren. So sah es zumindest aus, was da irgendwie auf dem Bett lag. Und dachten, die Geschichte wäre damit erledigt.
Ja.
Und war dann Samstagabend noch bei der RTL-Aufzeichnung von Bastian Bielendorfer.
In Duisburg, habe ich von gelesen.
War eine super Veranstaltung. Er hatte mich eingeladen und anschließend war dann noch so eine kleine Aftershow-Party mit Buffet.
Ach guck.
Und ich habe natürlich.
Das ist natürlich interessant, interessiert mich jetzt wieder, wenn wir da gleich nochmal einmal drauf eingehen können, was da gab.
Ich muss ja die Dramatik ein wenig
aufbauen. Ja, natürlich.
Und dieses Buffet, das führte dazu, dass ich von jedem etwas natürlich probieren wollte,
ja.
Was am Sonntag mir zum Verhängnis wurde.
Ah, okay.
Ich bin also Sonntagmorgen wach geworden und musste direkt alles wieder raus. Das mehrfach. Es ist tatsächlich auch nicht zu trinken drin geblieben, was mir über den Tag gesehen dann auch sehr große Sorgen gemacht hat.
Das ist ein geiler Einstieg für so einen Podcast. Herr Holtschulte erzählt von seiner Magen-Darm-Grippe.
Ja.
Das ist richtig.
Es geht ja darum, was bisher geschah.
Ja, ja, vielleicht nicht so breit, also nicht ganz so breit
aus. Nee, nee, wir sind, ne, ja, wir also sind ja auch gleich fertig. Ja. Das Krasse daran war einfach, ich war noch nie so krank.
Okay. Tatsächlich
überhaupt nicht. Ah, ja. Aufgrund des Durstes und des drohenden Flüssigkeitsverlustes hatte ich tatsächlich Angst. Und letztendlich ist dann aber irgendwie Limonade ein bisschen drin geblieben, dann wird es irgendwann noch besser. Aber ich habe früher mal Witze darüber gemacht, dass man bei so einer Krankheit ja wohl am besten einfach den ganzen Tag in der Wanne liegt, weil es kommt ja oben und unten raus.
Igitt.
Und ich habe das erste Mal jetzt auch dieses Erlebnis gehabt, dass wenn du so derbe kotzen musst, das unten dann auch nicht mehr beherrscht. Und ich habe mich nur noch unten aufs Klo gelegt. Das war.
Es ist ekelhaft.
Ich weiß.
Also ich sag's jetzt, wie es ist. Ich find's ekelhaft, dass du das hier erzählst.
Aber wir sind ja der Transparenz-Podcast.
Ja.
Und ich was bisher geschah. Das
ja, war ja, ja. Ich erzähle euch irgendwann mal meine Geschichte. Ich hatte mal einen Parasiten und der hat sich ähnlich. Also die Auswirkungen waren ähnlich irgendwie und es war so ein Parasit, der normalerweise nur bei Rindern und Reptilien auftaucht.
Oh,
und das musste ich beim Gesundheitsamt melden und also eine Scheiße. Irgendwie schon also eine Scheiße, ja, genau.
Wieder genau beim Thema. Aber
Wir wollen das jetzt nicht vertiefen, um das abzuschließen. Was gab es bei Bielendorfer auf dem Buffet? Jetzt erzählst du.
Um das abzuschließen, ich hatte dann letztendlich auch unfassbare Gliederschmerzen.
Und Gliederschmerzen hat er auch noch.
Und am nächsten Tag war alles weg. Also bis auf die Schmerzen.
Das ist ja das so wie weggepustet.
So, wie so ein Sturm, der über mich
gefegt ist. Wie so ein Hurricane.
Und deswegen.
So ein Shitstorm quasi.
Ja. Naja, und das war ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt so schnell wiederhaben möchte. Und was war deine Frage zu Bielendorfer?
Ja, was gab es da zu essen bei der Aftershow-Party? Aftershow ist ja auch gut, dass du deinen After nicht zeigen musstest. Ne? Also zum
es gab Currywurst, Kartoffelsalat, Schnitzel, Frikadellen,
ja,
so Bockwürstchen, vegane Schnitzel,
okay,
Brezeln und als Nachtisch diverse Donuts.
Und das hast du dir alles reingepfiffen in so einer Hand. Kannst ja ruhig sagen.
Ich habe kleine Portionchen von allem. Ich bin bei Buffets immer so, ich nehme sehr wenig, aber ich möchte alles mal probieren.
Ja, ja, ich kenne das so aus Hotels, weißt du, wo alle also zum Buffet gehen und sie den Teller so vollknallen irgendwie und von allem mal was probieren will und man selber denkt.
Nee, da sind wir ja durch diverse Veranstaltungen schon ein bisschen geübt, dass das nicht ganz so schlimm aussieht. Aber auch Alkoholgenuss kann ich ausschließen. Ich habe ja nichts getrunken. Ich habe Wasser getrunken.
Waren denn noch gefahren. Waren noch andere Prominente da?
Ja, Ekaterina war da, seine Tanzpartnerin.
Ah ja, von Let's Dance.
Ja, ne? Ja, sind auch echt viele Leute hingelaufen, um Foto mit ihr zu machen. Der Matthias Meester war da.
Bitte, wer?
Der Herr Meester, der Weltmeister, der. Du willst mich jetzt zwingen, etwas politisch Unkorrektes
zu sagen. Nein. Also.
Der kleinwüchsige Supersportler.
Ja, okay, ja. Du weißt doch, ich habe
bei Let's Dance auch mit.
Ja, okay, das habe ich gesehen, dass Basti und er da immer irgendwie als nicht als Paar irgendwie, aber auch so oft mal zusammengetanzt haben.
Dann war noch der
aber
Kollege.
Aber ich habe halt Namen, weiß ich, kann ich mich überhaupt nicht merken.
Dann war noch der Kollege Abdel Karim da.
Ach, guck.
Ja, und ich, ne?
Danke, Thomas. Danke, Thomas, dass du uns da mitgenommen hast, irgendwie auf die kurze Aftershow-Party bei Herrn Bielendorfer in Duisburg, war das, ne?
Ja, aber ich glaube, du warst ja mit Anzeigler unterwegs, oder?
Ich war im Fernsehen und da haben wir auch gegessen, also weil du jetzt von dem Buffet gegessen hast, erzählt hast. Ich war mit Arndt hat mich besucht.
Boah, was haben wir ein Glamour-Leben.
Ja, wir haben
Arndt
schrieb mir irgendwann mal auf eine ganz andere Geschichte, du hast so ein funky Glamour-Leben. Anzeigler macht ja eine Fußballsendung im Fernsehen und ich mache gerade, das darf man schon sagen, weil es auch mittlerweile in allen Buchshops schon das Cover zu sehen ist, ich mache mit Arndt zusammen ein Buch, ein Fußballbuch. Und das haben wir dann mal, wir mussten uns treffen und haben über dieses Buch gesprochen, also schon so Detailkram. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir doch zusammen zum Fußball, weil der SV Werder Bremen, und Arndt ist ja Bremer, spielte letzte Woche beim VfL Bochum. Das Spiel ist jetzt nicht so geil ausgegangen für Bochum, wir haben 2-0 verloren. Ich darf ja nicht über Fußball reden, ist klar, aber
ja, doch, in
ich
dem
rede
Fall schon.
Jetzt
es
in
geht
dem
ja
Fall.
Um ein Projekt. Ne?
Ja, genau, es geht um ein Buchhoi-Projekt. Und dann ist da ein kleiner, weil die Fernsehleute bringen immer gleich eine Kamera mit, weißt du?
Natürlich.
Damit sie Content haben irgendwie für ihre Sendung, weil der Arndt macht ja am Sonntagabend so eine Sendung. So, und dann haben die so einen kleinen Filmbeitrag gemacht, wie wir auf der Suche sind nach einer Currywurst.
Und in Bochum.
In Bochum, ja, pass auf. Und dann wurde dieser Filmbeitrag ja gesendet und dann wurde er auch bei Facebook und so veröffentlicht. Und jetzt stehe ich natürlich als Depp da, der in Bochum keine Currywurst findet. Also es waren so ein paar Kommentare irgendwie. Ja, es ist ja klar, dass der keine Currywurst findet und also Sachen. Und es war aber ganz anders, was natürlich nicht zu sehen ist. Und das wollte ich kurz aufklären. Ich habe mich natürlich mit Arndt am Currywursthaus in der Innenstadt im Bermuda-Dreieck verabredet, weil wir da eine Currywurst essen wollten und so 2-3 Interviewfragen machen wollten. Und da waren aber sehr, sehr viele Bremer-Fans und auch Bochum-Fans. Arndt musste nur Selfies machen. Also
ja, das wollte ich gerade fragen, ob das auch so eine Situation ist, wie wenn wir mit Thorsten unterwegs sind,
ja,
dass
ja,
man
genau.
da überhaupt keinen Fuß auf den Boden kriegt.
Nee,
Arndt ist schon so ein bekanntes Gesicht.
Absolut, dass er da auch kein, das ist ja hier auch Kernland, ne, ein WDR. Und
ja, obwohl er Bremer ist, ne?
Ja, ja, aber es läuft ja im WDR, die Fußballsendung. Also der ist schon unter Fußballfans irgendwie sehr bekannt. Und der Fußballfan, wenn er dann halt irgendwie gemeinsam in der Gruppe unterwegs ist, dann ist er auch laut und hat Bock irgendwie und so. Und deshalb mussten wir uns relativ schnell vom Dönninghaus in der Innenstadt verabschieden, weil da konnten wir das nicht machen mit den Fragen und sind halt woanders hingegangen. Da gab es keine Currywurst, das wusste ich nicht, dachte irgendwie eigentlich, dass das da Currywurst ist und so. Und dann wollten wir noch Frank Gusen besuchen und mit dem zum Stadion laufen. Und dann haben wir uns verabredet am Milchhäuschen, da kann man auch essen. Und das hatte geschlossene Gesellschaft. Hm. Und da kamen wir auch nicht rein. Und dann haben wir noch ein Restaurant besucht, das war auch geschlossen. So, und das war die Odyssee zur Currywurst und hinterher haben wir eine Pizza gegessen. Das wollte ich nur mal sagen, irgendwie, dass ich durchaus weiß, wo man in Bochum Currywurst bekommt.
Da bin ich ja beruhigt. Also ich hatte ja Samstag dann auch eine Currywurst.
So.
Okay, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Bastian Bielendorfer. Das war eine super Aufzeichnung. Also ich weiß nicht, wann es auf RTL zu sehen sein wird.
Ja, danke, Herr Bielendorfer. Vielen Dank, dass ich nie eingeladen war. Ne? Also da müssen wir nochmal reden.
Also ich war ganz froh, mal ohne dich.
Ja, ist ja gut. Ey, ist ja wahrscheinlich, war das doch eine große Halle, hätte man sich auch einen Weg gehen können. Also
naja, die VIPs, die von ihm eingeladen wurden, die mussten alle in den ersten drei Reihen sitzen. Also hätten wir uns nicht aus dem Weg gehen. Nein, wirklich Empfehlung, wenn das im Fernsehen läuft, das wird sich an dieser Stelle dann auch nochmal als Info geben. Lustig aber war das Programm, was aufgezeichnet worden ist. Und er hat hinterher Standing Ovation zu bekommen und das auch zu Recht, finde ich. Also er hat 2 Stunden Pause dazwischen, jeweils 1 Stunde.
Schon ein großer richtig. Comedian.
Ja, also ich glaube an die 2 Meter. Ne?
Ja, das ist schon sehr groß.
Aus Gelsenkirchen.
So, jetzt haben wir deinen Umzug. Wir haben deine Erkrankung. Wir haben meine Arndt Currywurst-Odyssee.
Ja, und gesundheitlich ging es mir halt auch nicht so gut.
Ja, jetzt fang doch nicht immer damit an. Ich bin deutlich älter und rede weniger über Krankheiten. Hallo? Ja, ist auch wahr.
Ich habe jetzt
so, wir müssen jetzt.
Ja. Ich habe erste Mal über eine Krankheit geredet.
Ja, aber jetzt, wir müssen auch über meinen Unfall sprechen. Also es ist kein Unfall in
das
dem Sinne.
Das ist auch eine Krankheit.
Nein. Wir waren ja auch noch zusammen unterwegs, was bisher geschah. Wir waren ja beim Zeltfestival Ruhe.
Das ist jetzt zeitlich weiter vorne einzuordnen.
Ja, aber das weiß der Hörer ja nicht.
Ja, können also wir aber trotzdem mal mit Transparenz.
Ja, transparent und so irgendwie. Es wird auch in den Shownotes, schreiben wir auch nochmal so eine Timeline rein, wann, um wie viel Uhr, wo, was passierte.
Damit der geneigte Hörerin das dann auch dementsprechend bei Wikipedia
für waren beim Zeltfestival Ruhe. Es war sehr, sehr warm, habe ich so in Erinnerung. Mhm. Man wollte uns nicht reinlassen. Erst vorne.
Dafür sind wir aber ohne Probleme auf den wichtigen Parkplatz gekommen.
Wir sind auf den wichtigen Parkplatz gekommen, ohne dass irgendjemand gefragt hat, wer sind Sie? Dann haben wir unseren Kram ausgepackt. Also wir haben ja einen Beamer. Also ich sage, okay, du hast den Kram ausgepackt, den Beamer, Leinwand und so.
Von Anker, ne?
Und von Anker, ja. Herzlichen Glückwunsch, Anker, vielen Dank nochmal. So, und dann mit dem ganzen Kram aufs Festivalgelände wollten wir. Und dann sagte der Sicherheitsmann, wo wollen Sie hin? Und dann haben wir gesagt, wir wollen hier Beamer verkaufen. Den Witz hat er aber auch nicht verstanden. So, und dann waren wir da, haben aufgebaut. Kurze Rede, langer Sinn. Kurz vorm Auftritt passiert was?
Du hast geschrien.
Ich habe geschrien.
Das habe ich sogar bis zum Auto gehört, weil ich habe ja noch ein paar Sachen widerstanden, direkt wieder zurückgebracht, die wir auf der Bühne nicht brauchten.
Ja.
Kam zurück und du warst knallrot.
Ich hatte
im Gesicht
mal,
so kalter Schweißausbruch.
Ich hatte mein Bühnenoutfit noch nicht an, was ja hauteng ist, mein Bühnenoutfit. Ich hatte so ein weites Hemd an und da ist wohl eine Wespe reingeflogen in das Hemd und hat mir in den Bauch gestochen. Und der ist dann ganz dick geworden.
Jetzt nimmst du natürlich ein bisschen den Gag vorweg, weil wir ja noch ein Gemeinschaftscartoon daraus machen wollten. Lassen wir es vielleicht jetzt einfach so stehen.
Ja,
wir
machen
diesen Cartoon
so
noch tatsächlich fertig, weil ich glaube, der ist sehr, sehr schön.
Aber wir, was man sagen muss, ich habe nach Sanitätern geschrien. Also jetzt nicht geschrien, aber ich habe gefragt, sind denn Sanitäter anwesend? Und dann hat man nach Sanitätern geschickt und dann kamen auch zwei und die haben mich dann bestens versorgt mit Finistilgel. Da habe ich denen noch gesagt, ich war auch mal Sanitäter bei der Bundeswehr, haben die gesagt, das können wir ja nicht vergleichen.
Also mein Sohn wurde jetzt innerhalb von kürzester Zeit zweimal von Wespen gestochen.
Ja, der
hat weniger. Nee, Quatsch, erste Mal von einer Biene, zweite Mal von einer Wespe. Der hat weniger geschrien als du und der ist anderthalb.
Ja, Freunde, es tut nicht weh, es brennt ein bisschen irgendwie. So, nein, ich habe es ja überlegt, mir auch aufgetreten. Andere Künstler hätten vielleicht gesagt, nein, das geht nicht, ich kann nicht auftreten.
Nein, da bist du natürlich also völlig pflegeleicht. Ich muss auch sagen, es war wirklich ein sehr schöner Auftritt, weil wir uns ja vorher auch nochmal abgesprochen haben, muss man ja auch mal sagen. Man sagt, ein bisschen Ruhe reinbringen, mal ein paar Gags stehen lassen und
ja,
ich
genau.
Fühlte mich diesmal nicht so ganz durchgehetzt wie sonst, wenn wir zusammen auftreten.
Nee, es war schön, es war
wirklich
war,
sehr, sehr angenehm. Ich hatte schön. Ein gutes Gefühl dabei.
Es war launig irgendwie auch, also schön mit dem Publikum noch gequatscht irgendwie. Es war, ist natürlich so, man, da gibt's so die PR. Wir sind jetzt nicht in so einem Zelt aufgetreten, das muss man dazu sagen. Es gibt die großen.
Thorsten übrigens auch nicht.
Thorsten steht da auch nicht. Zweimal sogar nicht. Der hatte eine Stimmbandentzündung und konnte nicht auftreten an dem Tag, als wir aufgetreten sind. Johann König ist aufgetreten und noch ein dritter.
Ja, muss man vielleicht erzählen, dass wir für das Hellfestival extra ein Intro gebaut haben. Ich hatte ja noch damals, als wir in Hannover zusammen aufgetreten sind, hatte ich ja von Thorsten einen schönen Ansager bekommen. Und den habe ich so zusammengeschnitten, dass er quasi vor unserem Auftritt sagt, hier gucken sich die zwei Striche an, ich kann leider nicht dabei sein. Tschüss. So. Und da waren tatsächlich Leute, die hatten es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mitbekommen, dass Thorstens Auftritt ausfällt, wollten zu seinem Auftritt und ja, haben sich dann wenigstens bei uns das noch angeguckt und mussten dann dieses Intro sehen. Es hat also wie Arsch auf einmal gefasst.
Ja, und wir haben eigentlich nur zugesagt beim Zeltfestival Ruhr, weil meine Mama wollte Thorsten Sträter sehen und es ist ja ausverkauft gewesen. Und dann hatte Heri vom Zeltfestival mich angesprochen, ob wir nicht Böcke hätten aufzutreten. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja natürlich, wenn Mama zu Thorsten darf.
Und danach hat Thorsten dann gesagt, dass auch jederzeit so deine Mama empfangen
ja,
würde.
Natürlich. Ja.
Also haben wir das Ganze, nein, wir haben es nicht umsonst gemacht, es war ja schön. Es
nein, ich bin ja so jemand, der so ganz demütig ist irgendwie und so Gästeliste irgendwie, da fühle ich mich immer so, weiß ich nicht, ertappt. Ich will da also nicht immer drum. Nicht betteln ist ja Quatsch irgendwie, aber wie ist ja auch egal. So, leider ist Thorsten nicht gekommen, meine Mutter war dann auch nicht da, aber wir hatten trotzdem schönen Nachmittagabend, ne? Oder? Wann sind wir aufgetreten?
Ja, 6, 18,
ne? 18 Uhr, ne?
Ja, und es waren auch sehr, sehr viele Leute da. Das war so das Kontrastprogramm. Das ist jetzt auch eine schöne Überleitung zu den anderen Veranstaltungen, die ich dann halt im Laufe der Woche hatte. Ich bin ja in Pemke in Hagen aufgetreten.
Das ist übrigens die Grundschule von Nena, wusstest du das?
Also das jetzt als Jugendzentrum umgebaut, ja, es sieht tatsächlich wie eine typische alte Grundschule aus.
Ja, es ist eine
aus,
alte Grundschule, ist eine alte Grundschule.
Und die haben halt ein schönes Programmkino und einen großen Auftrittssaal. Und ich bin halt im Programmkino aufgetreten. Ich sag mal so, die Zuschauerzahlen waren nicht so doll. Der Auftritt war super. Ich hatte wirklich, es war dadurch ein bisschen intimer. Man hatte sehr guten Kontakt
intim.
Zu den einzelnen Leuten und konnte auch ein bisschen quatschen. Goldschulte
intim.
Intim.
Hast du da auch von deiner Krankheit? Ach nee, da warst du noch gesund.
Ne? Ja. Aber ich überlege, ob ich es im Programm aufnehme und vielleicht live kotzen oder so. Nein. Ja, da hatten wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Weil die auch Programmkino haben und auch Open-Air-Veranstaltungen und das ist momentan alles nicht gut besucht.
Ich mache mir deshalb wollte ich Sorgen. Wollte eigentlich den Postcard anfangen. Du hast ja dann gleich mit. Ich wollte sagen, dass wir sind ja hier heute Abend, Freitagabend, 20 Uhr, nehmen wir das Ding hier auf und da steht da ja, der normale Kleinkünstler steht da ja auf der Bühne. Ne? Also Freitagabend um 20 Uhr. Da hat man ja andere Sachen zu tun. Aber im Moment ist es halt so irgendwie, dass genau diese Veranstaltung, so Comedy und da würde ich uns jetzt mal so einordnen, nicht so gut verkauft werden.
Ja, also ich sag mal, die kleinen und mittelgroßen Sachen, diese Speerspitze der Veranstaltung, weiß ich nicht, Festivals,
irgendwelche Rammstein, ja, die Toten Hosen,
das, was man dann halt,
Helene Fischer, gut, da ist dann natürlich das Kettering irgendwann alle.
Die Schweineschnitzel sind alle unverschämt.
Sind alle und
Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, wenn da solche Veranstaltungen ausverkauft sind und sehr viele Leute hinlaufen, dass momentan wirklich eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt werden muss. Komplette Tourneen von kleineren Bands, die sich das nicht leisten können, dann vor drei Leuten zu spielen. Das macht sich gerade bemerkbar. Wir hatten halt überlegt, woran es liegt. also jetzt auch gerade Panel-Veranstalter. Ich hatte überlegt, ob das eventuell gerade so dieser Übergang ist von, man hat ja diese Corona-Mentalität, hat sich vielleicht auch zu Hause gut eingelebt, so mit den ganzen Streaming-Anbietern und geht halt eh weniger raus, dass das gerade so ein fließender Übergang ist in die Großinflation und kein Geld und wir müssen alle sparen wegen Energiepreisen. Sagten die mir in Palmke beispielsweise, die Leute kommen auch nicht, wenn die Veranstaltung gratis ist. Keiner weiß, wo es gerade dran liegt. Ich kann nur appellieren, dass Leute für kleinere und mittelgroße Künstler auch vielleicht mal wieder Karten kaufen und den Arsch hochkriegen, rausgehen, weil sonst wird das kurz- und mittellangfristig nicht mehr geben, weil alles nur noch abgesagt wird.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das daran liegt, dass die Leute sparen und ihre Pelunsen zusammenhalten.
Wieso glaubst du auch, wenn ich gerade sage, dass selbst die Veranstaltungen, die gratis sind, nicht besucht werden?
Ja, ne, ich glaube aber irgendwie, dass das so ist, irgendwie, dass die Leute halt, da kann man sich ja drüber streiten, ob es jetzt daran liegt, dass die Leute keine Lust haben, rauszugehen irgendwie oder keine Lust haben, rauszugehen und dann noch Geld dafür zu bezahlen. Also kaufen Sie auch Karten für kleinere Künstler, Hennes Bender zum Beispiel.
Der musste auch Sachen schon absagen.
Echt, ja. Und selbst Ralf Ruth habe ich gesehen, musste auch eine Veranstaltung
jetzt
absagen.
Jetzt sag bitte nicht, die in Dienst lagen.
Ich meine doch.
Bei Bastian Mielendorfer, der Veranstalter, den habe ich dann halt noch kennengelernt, wir haben uns länger unterhalten und er erzählte mir genau das. Und das ist der Veranstalter von Basti gewesen.
Ah, okay. Wie heißt die Agentur?
Plan B.
Plan B.
Ja, yeah, auch scheiße.
Schöne Grüße an Plan B, an Hennes, an Bastian nochmal. Ja, gehen Sie auf Veranstaltungen, wenn Sie Bock haben.
Der Tiefpunkt einer der Veranstaltungen, ich mache ja gerade eine kleine Sonderreihe mit Lesung im Rahmen von Cartoons im Pott, war dann eben die Veranstaltung mit Martin Fromme, also wirklich ein Ausnahmekünstler, nicht nur äußerlich, dadurch, dass jetzt ein Arm fehlt. Ich darf lachen, weil er macht ja großartige Witze genau darüber. Er hat ein großartiges Comedy-Programm und da saßen 8 Leute rum. 8.
Ja, und das hat ihn in meine Arme getrieben. Also der Frust war natürlich groß und dann musste ich mit ihm ein Bier trinken. Letzte Woche.
Er hat beeindruckend großartig gespielt.
Ja.
Und die Leute, die da waren, die hatten super Spaß. Man darf ja auch nicht den Fehler machen, dann in dem Moment auf die sauer zu werden, die da sind. Ne? Weil man sauer ist, das so wenig. Genau. Da muss man Profi genug sein, anstatt dann Publikumsbeschwerden.
Ja,
wirklich, es wurden Tränen gelacht. Und Martin hat auch, der ist auch cool mit der Situation gewesen. Die Finanzierung, die stand ja auch auf einem ganz anderen Fuß. Deswegen war das jetzt irgendwie auch eine Ausnahmesituation, weshalb er da mit einem Lachen und Weinen Auge das durchziehen konnte. Aber die Veranstaltung war auf Spendenbasis, also da sind wir auch wieder beim Thema. Es hat im Zweifel hätte es ja auch gar nichts geben müssen und Leute kommen trotzdem nicht.
Ja, das ist sehr, sehr eine, wie sagt man? Sagt man ambivalent? Man will raus, irgendwie man darf wieder raus. Und man geht nicht.
Wohl der Veranstalter von Samstag sagte, es kann auch daran liegen, dass die Leute einfach noch zu viele Karten von den letzten 2 Jahren noch rumliegen haben.
Ja.
Und gefühlt haben die total viele Konzerte gekauft jetzt für einen Monat, obwohl die das vor 2 Jahren bezahlt haben. Und deswegen ist dann mal irgendwo so Oberkante Unterlippe.
Ja, aber das sind ja auch die großen Shows, ne? Also das sind wir jetzt beim Zeltfestival.
Also kleinere Sachen werden sofort abgesagt.
Also meine Frau war jetzt auch bei einem Konzert, was eigentlich vor 2 Jahren hätte stattfinden sollen.
Meine auch. Robbie Williams in Bonn.
Robbie Williams. Ich selber, wo war ich? War ich denn? Nee, ich war gar nirgends. Achso, meine Frau war dann noch bei Gerburg Janke, die wunderbare. Die finde ich auch super. Wäre ich auch gerne mitgegangen.
Die übrigens ja schon mal bei Cartoons im Pott auch zu Besuch war.
Ach ja.
Weil sie, als ich Dorte dort ausgestellt und präsentiert habe, Dorte besuchen wollte.
Ach, sehr schön. Ja. Und genau, an dem Abend war nämlich Gerburg in einem Zelt und Frank Gosen in dem anderen aufgetreten. So.
Ja gut, wir schweifen ab. Aber vielleicht haben ja unsere ZuhörerInnen mal Idee oder vielleicht persönliche Gründe, die sie uns mal schreiben können, warum momentan diese Veranstaltungen nicht so gut laufen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der persönliche Frust, sondern man unterhält sich natürlich mit vielen anderen auch und kriegt das so mit. Es ist einfach eine große Angst, dass also in absehbarer Zeit keine Veranstaltungen überhaupt mehr stattfinden.
Ja, es geht ja nicht nur um die Künstler, es geht natürlich um die Künstler, aber es geht ja auch um Veranstaltungsorte und die ja auch überleben müssen, irgendwie die Veranstaltung machen.
Das ist
ein
Rattenschwanz.
Deshalb sage ich mal, treten ja die ein oder anderen Künstler, müssen die da halt irgendwie absagen, weil nämlich genau dieser ganze Rattenschwanz dann nicht funktioniert. Ne? Dass man halt die Halle oder das Theater irgendwie muss ja auch gemietet werden und Personal und. Also das ist
Es hat sich da übrigens auch eine Dynamik entwickelt, die auch völlig absurd ist. Also beispielsweise Lokalzeitungen, die berichten gar nicht mehr vorab über Veranstaltungen, weil sie sagen, ach, wir wissen ja gar nicht, ob die stattfinden. Ah, okay. Und tragen damit im Grunde dazu bei, dass die nicht ausreichend beworben werden und dann wirklich nicht stattfinden. Also self-fulfilling prophecy. Es sind so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen muss. Das würde wahrscheinlich auch eine komplette Folge
absolut füllen. Deshalb sagen wir jetzt, das ist so traurig. Ja. Schalten Sie diesen Podcast jetzt ab, gehen Sie raus, gehen Sie ins Theater, gehen Sie zur Comedy, was weiß ich wohin irgendwie. Also das war jetzt unsere Woche. Ich glaube, wir haben jetzt alle Themen lange genug abgehandelt.
Natürlich, aber das ist jetzt die perfekte Überleitung zu
Terminen.
Richtig. Save the date. Nächste Woche am 14.09. in meiner Cartoons im Pott-Reihe kommt, also Cartoons für die Ohren, kommt Matthias Reuter.
Ein Kabarettist. Wir können jetzt schon sagen, Matthias Reuter kommt, auf jeden Fall.
Der wird auf jeden Fall kommen und ich wünsche ihm sehr mehr als 8 Gäste.
Also das ist ein Appell. Kommen Sie auch.
Und wem ich noch viel mehr Gäste wünsche, das bin ich persönlich.
Ja.
Ich am 16.09. also in Bochum auftrete.
Du trittst in Bochum auf?
In Weltflucht.
In meiner Hometown.
In deiner Hometown.
Das geht ja gar nicht. Das ist, weißt du, dass es so bei so Festivals und Bands und so gibt, so Gebietsschutz und so, weißt du? Dann darf man da und da nicht auftreten oder so und so lange da nicht auftreten.
Deshalb lade ich dich ja hier nach Essen ein, damit ich dir zeige, wo du überall nicht auftreten darfst. Oder das hast du bei mir verpasst.
Ach so, ja.
Nee, aber hier, so schöne Grüße an Markus. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, es kommen ein paar Leute. Zwinker-Smiley. Ne?
Gut, dass ich nicht in der Stadt bin, sonst hätte ich Farbbeutel geschmissen.
Ach, jetzt bist du aber gemein. Ich hätte dich ja sogar auf die Gästeliste geschrieben, damit überhaupt hier, wenn du überhaupt jemand da sitzt. Ey, hau ab, ey. Kostet Eintritt?
Ach ja. Wie viel nimmst du?
Ich nicht, aber der Markus, ich glaube 10 Euro für 2 Stunden Programm.
Und das ist der Laden Weltflucht alleine schon wert.
Ja,
ohne Michael Holschulte, der da drin auftritt.
Und anschließend signiere ich natürlich noch auch Sachen, die nicht von mir sind.
Das ist übrigens ein Comicladen in Bochum. Weltflucht heißt der.
Ein sehr guter.
Der ist ein sehr guter Comicladen. Und der ist in der Innenstadt. Ich weiß jetzt die Straße gar nicht. Schreiben wir in die Shownotes. Also wenn ihr mal Comic braucht, dann Weltflucht. Fand den am Anfang so ein bisschen, ein bisschen nerdy, aber im Grunde ist er ein ganz guter Name, ne?
Eigentlich ja.
Ja, eigentlich schon.
Ja, nicht nur eigentlich.
Nee, eigentlich ein super, also ist richtig ein guter Name, Markus. Hast du gut gemacht, da tritt der Michael Holschulte auf. Wann war das noch?
Am 16.09.
Am 16.09. So, und dann können wir schon mal so grob ankündigen, dass wir auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs sind.
Das ist richtig.
Das ist im Oktober.
Ja, das werden wir sicherlich vorher nochmal im Detail ankündigen. Die Buchmesse, die geht ja mehrere Tage. Ich kann für mich sagen, ich bin Freitag, Samstag, Sonntag dort mit dem Signetermin eingeplant. Und Olli, ich glaube, du Samstag und Sonntag, ne?
Ja, ich hab's ja nicht so mit. Ja, ich glaube ja. Also ich bin auf jeden Fall auch 2 Tage da. Ich wollte auch noch einen Auftritt organisieren für mich.
Ich weiß, ich habe diese verzweifelten Versuche gelesen. Ich habe ja
nein,
einen.
Nein,
ich
hab ja du einen. Hast einen Auftritt?
Nein, ich wollte dich jetzt noch.
Ja, klar, wo denn? Am Messeturm. Nein, ich habe da noch was anderes. Ich habe da noch was anderes im Köcher. Und da habe ich aber noch keine Rückmeldung. Wer weiß. So, das waren die Dates und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik.
Ey, Kollegin.
So, das sind missglückte oder geglückte Cartoons, wo wir mal geguckt haben, was war denn so in den letzten Wochen da los?
Was ist uns aufgefallen? Ne?
Was ist uns aufgefallen? Was ist uns unangenehm aufgefallen und angenehm aufgefallen. Wobei wir immer nicht sagen, also ich sage jetzt nicht mehr unangenehm, ich will auch keine Kollegenschelte und so, ne, weil wir haben ja letztes Mal, mussten wir uns entschuldigen. Aber du hast hier einen Cartoon mir geschickt. Willst du den erklären?
Also ich würd auch beide gleich. Also wir haben ja
gerne
zwei
bitte,
Programm.
Bitte. Mach mal.
Ich würde auch
jetzt, wo du wieder gesund bist.
Ich würde das, was du gerade gesagt hast, auch unterstreichen. Also jetzt weniger Schelte, sondern ich glaube, den haben wir schlicht und ergreifend beide nicht verstanden. Ich sitze immer noch davor und verstehe nicht. Also
man sieht den du da geschickt hast. Ja, genau. Ja.
Man sieht ein schwarzes Viech, gelbe Augen. Es soll wohl eine Katze sein. Es könnte auch eine Eule sein.
Wobei, nein, ich würde in diesem Fall sogar sagen, dass ich die Katze erkenne. Ist auf jeden Fall besser als von Kai Fleming gezeichnet, also die Katze hier. Also ich finde, die Katze erkennt man schon.
Ja.
So, da ist so eine schwarze
Katze. Die guckt relativ grimmig zu einem Hund rüber und die Katze sagt, scheiß Köter. Und der Hund denkt, oh, eine Rassismuskatze. Oder steht da Kotze? Nein. Nein, ich habe nichts gesagt. Da steht natürlich, oh, eine Rassismuskatze. So.
Ja, da lasse ich dich dann jetzt mal mit alleine, weil tut mir leid, ich verstehe den Cartoon nicht. Also ich weiß nicht, also die Katze beschimpft den Hund als Köter.
Als Scheißköter.
Als Scheißköter. Und dann sagt der Hund, oh, eine Rassismuskatze. Ich verstehe nicht. Vielleicht ist aber auch irgend so ein Internettrend und wir lesen das jetzt hier losgelöst und wir wissen nicht, dass irgend so eine Rassismuskatze im Netz unterwegs war oder so. Keine Grumpy Cat ist irgendwie statt Winkekatze ist Grumpy Cat ausgerastet, was weiß ich, keine Ahnung. Also deshalb möchte ich da auch gar nicht so weiter drauf eingehen. Vielleicht kann Mario uns mal, also Witze erklären ist ja sowieso immer doof. Uns hinterlässt der Cartoon mit fragenden Gesichtern zurück. Richtig?
Ja, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich den geschickt hatte und es hat sich bei mir nichts geregt im Hirn bisher. Keine Ahnung. Oh, eine Rassismuskatze.
Wenn wir uns doch vielleicht irgendwie, ich weiß es auch nicht. Nee, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf.
Lobend erwähnen. Nein, weil ich bei dem echt ein bisschen lachen musste in der Situation, als er mir in der Timeline aufpoppte. Es ist eine Person, die offensichtlich einer Pressekonferenz vor mehreren Mikros sitzt und sagt, niemand hatte die Absicht, die Gefühle amerikanischer Ureinwohner zu verletzen. Indianer Ehrenwort. Ja, das musste ich sehr lachen. Ist dir aufgefallen, dass das komplett ohne Bild jetzt gerade funktioniert hat?
Ja, natürlich.
Weil das ist, eigentlich gibt es ja so diese goldene Regel beim Cartoon, dass halt Bild und Text miteinander arbeiten müssen. Und da funktioniert natürlich der Text ganz alleine. Das ist halt jetzt kein absolut grandioser Cartoon auf diese Technik hingesehen. Aber der Witz ist einfach so, der kommt so unerwartet. Ich fand ihn sehr, sehr schön, deshalb wollte ich ihn erwähnen.
Ja, also vor allem, weil das ja letztendlich irgendwie auch diese Diskussion war. Und der Cartoon soll ja halt diese Flanke da aufmachen, dass man die indigenen Völker nicht mehr so betitelt. Das macht er ganz gut.
Naja, diese Diskussion haben wir sicherlich alle mitgekriegt rund um Winnetou und
Winnetou.
Der Rückzug des Verlages von diesen neuen Winnetou, jungen Winnetou-Sachen.
Also ich habe jetzt gehört, dass Karl May den Winnetou und den Old Shatterhand nie persönlich getroffen hat.
Ernsthaft?
Ja.
So ein Betrüger.
Das ist ein totaler Betrüger.
Aber ganz ehrlich, ich fand die Romane sowieso immer stinklangweilig. Ich glaube, ich bin da einfach, ist nicht meine Generation.
Also Karl May hat meiner Mutter ein wenig Stress zu Weihnachten erspart. Warum? Mein Onkel Bobby hat diese Bücher gesammelt und meine Mutter hat jedes Jahr halt ein Geschenk für den gehabt dann sofort. Und weißt du, also der hat ja ganz schön viele Bücher geschrieben.
Und man hat sofort ein Bild vor Augen, wie diese Einbände aussahen. Ne?
Ja,
schon abschreckend.
Das ist mein einziger Kontakt zu Karl May. Wenn meine Mutter zum Buchladen ist und ich war dabei und dann hat die da das Buch gekauft in diesem Leder oder war das echtes Leder, ich weiß, keine Ahnung. So, ich habe nie ein Karl May Buch gelesen. Nie.
Da kann ich mich auch komplett von freisprechen.
Absolut.
Indianer-Ehrenwort.
Indianer-Ehrenwort. Ich hab's nicht. Ich wollte es nicht und es hat mich auch nie interessiert. Und ich habe dann, das wollte ich nicht noch fragen, weil ich ja wusste, dass wir darüber reden. Bist du mal hier Karneval? War ja auch mal so eine Diskussion, die ja okay finde, also mit den Kostümen, Indianerkostümen.
Was ist die Frage?
Der bist du mal als Kind, also Karneval, hast du dich verkleidet als Kind?
Ich habe mich sicherlich zu Karneval
verkleidet. Weißt du noch, welche Verkleidung du getragen hast? Was ist deine Lieblingsvertrag?
Also
weißt
du nicht mehr? Ich erinnere mich noch grob an irgendein komisches Karnevalsfest, als ich im Kindergarten war. Da bin ich als irgendwie Torte verkleidet.
Als Torte? Torte so als Spitzname? Ey, Torte!
Aber ich glaube, wenn, dann war ich eher der Cowboy, die Cowboy-Fraktion.
Ach Gott, er ist als Torte gegangen. Als Schwarzwälder Torte oder Obsttorte. Ja, ich habe mich erinnert. Ich bin nämlich irgendwie, ich habe früher schon so eine große Serienaffinität gehabt und ich weiß ganz genau, dass ein Kumpel und ich sind als Starsky und Hutch gegangen. Kennst du die Serie?
Ja.
So ein Starsky und Hutch.
Gab's ja auch nochmal ein Remake mit Ben Stiller.
Ja, genau, ein Film. Und das waren ja so zwei Cops. Wo war das? In Los Angeles, glaube ich, ne? Oder? San Francisco, weiß gar nicht. In Amerika auf jeden Fall. So, und wir sind als Starsky und Hutch gegangen. Ich weiß das noch, ich hatte so eine Strickweste an, weil Starsky hatte mal immer so eine Strickweste an, glaube ich. Oder war das Hutch? Egal. Auf jeden Fall habe ich mich damals schon irgendwie an Serien orientiert und nicht unbedingt an so historischen Figuren.
Ich glaube, meine Verkleidungskarriere war vorbei, als ich Indiana Jones gesehen hatte und unbedingt mich als Indiana Jones mal verkleiden wollte und mir irgendwoher dann dementsprechend auch so eine Peitsche irgendwo besorgt hatte und die wohlwissend natürlich vor meinen Eltern versteckt hatte.
War aber...
Weil ich wusste, dass die das irgendwie seltsam finden und auch irgendwie Indiana Jones nicht zu schätzen wissen. Und wie es kommen musste, haben die natürlich diese Peitsche dann doch irgendwie mal im Versteck gefunden, haben das Ding entsorgt und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, mich überhaupt nochmal irgendwie zu verkleiden. Aber zurück zu Dortes Cartoon. Ich wollte nur nochmal sagen, warum ich den wirklich so sehr gut fand. Also nicht nur, dass ich spontan gelacht habe, sondern als der mir in die Timeline knallte und ich den dann gesehen habe, zu dem Zeitpunkt gab es zu dem Thema kulturelle Aneignung ja eben nur so Witze, dass man diverse Ereignisse oder was so gerade stattgefunden hat, dann eben mit kultureller Aneignung hinterfragt hat. Beispiel, es ist ja glaube ich vorletzte Woche war das der ZDF Fernsehgarten gelaufen mit einem Rock-Special, wo dann Metal-Bands aufgetreten sind, die dann irgendwie Playback da irgendwie Theater gemacht haben, aber das ist ja nochmal per se eher so eine Rentnersendung, dann treten da solche Bands auf und dann konnte man da bei Twitter und was weiß ich nicht, dann so diese Gags aufgebaut aller, so sieht also kulturelle Aneignung aus. So, und fand ich halt ein wenig mau, weil das Thema ist ja schon relevant und wichtig, ne? Also, dass man das jetzt nicht vielleicht unbedingt so komplett ins Lächerliche ziehen sollte. Und da war dort erfrischend anders. Und bei dem Thema kulturelle Aneignung könnten wir jetzt auch eigentlich den nächsten Jingle abspielen, oder?
Natürlich.
Kann man mal machen. Oder lassen.
Dann lass uns doch direkt da weiter anknüpfen, was ich gerade gesagt habe, weil wir sind ja jetzt bei kann man mal machen oder lassen. Und ich glaube, das Winnetou-Thema hat mir gerade ohnehin angesprochen, oder?
Ja, absolut, absolut, ja. Hast du schon Winnetou-Cartoon gemacht?
Nein, ich habe sicherlich früher, ich sage es jetzt bewusst, Indianer-Cartoons gemacht, aufgrund der Tatsache, dass man sich natürlich irgendwie früher nicht Gedanken drüber gemacht hat. Würde ich jetzt so dann auch nicht mehr machen, sondern also natürlich auch nicht mehr Indianer nennen und Winnetou auch nicht und keine Ahnung.
Nein. Also ich habe zwei gemacht in meiner Cartoon-Karriere.
Winnetou
also,
oder Indianer jetzt?
Moment, nee, also nicht in die Winnetou habe ich, glaube ich, nur einmal einen gemacht, wo einer steht mit Käsefüßen und das ist Pierre Brie. Also eigentlich den Schauspieler verballhornt, ne? Also der hier Winnetou gespielt hat. Und dann war eine Gruppe von indigenen Ureinwohnern war im Möbelhaus und hat einen Stammtisch gekauft. Und das ist nicht, also da, das ist halt, da steht auch nicht Indianer drin oder so irgendwie. Also die müssten eigentlich korrekt sein.
Ist schwierig, ne? Wo fängt es an, dass man es dann jetzt für Witze nicht mehr benutzen darf?
Naja, es geht ja immer irgendwie, also kulturelle Aneignung ist ja halt irgendwie, wenn ich jetzt Dinge aus anderen Kulturen mir einfach so greife. Und da was mitmache.
Ja, wir haben ja beispielsweise auch diese ganzen Nachrichten gelesen über irgendwelche Bands, Leute dann Raster, weiße Menschen Rastas haben und die dann aus den Konzerten ausgebuht worden sind oder ja ausgeladen worden sind. Also die kulturelle Aneignung dieser Frisur. Ja, ich meine, guck mal, wie weit wir gekommen sind. Da müssen sich Leute, die früher so als Kiffer verschrien waren, müssten sich jetzt irgendwie gegen Nazi-Vorwürfe wehren.
Ja.
Ja.
Es ist sehr komplex und also ich will auch gar nicht so kulturelle Aneignung, finde ich kacke. Ich finde auch jetzt nicht, dass man Winnetou-Bücher oder Karl May verbieten sollte, weil ich habe mal diesen Satz der Ärzte, ja, also weil der Typ hat das 1839 geschrieben oder was und der hat das ja irgendwie auch alles nur irgendwie im Fieberwahn herfantasiert irgendwie, der war ja nie in Amerika und bla bla bla. So, und die Ärzte haben ja mal einen Song gemacht, da singen sie, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. So, und das
was
kann
heißen müsste, wenn sie so bliebe, aber
ja,
das wäre grammatikalisch korrekt.
Ja,
ich muss mal den Ärzten Bescheid sagen.
Meine Fresse. Aber das, so ist er, ja, Freunde, so ist er. So, aber dieser Satz sagt ja, Freunde, natürlich ist viel Scheiße passiert und ich finde auch richtig, dass jetzt Pippi Langstrumpf in der Neuauflage neue Worte bekommt, ja, irgendwie für Dinge, die da drin stehen, die nicht okay sind. So,
dass also ich glaube, wir sind uns da einig, dass man solche Sachen nicht reproduzieren muss und
ja, genau,
neu
genau
produzieren muss.
So, und das ist ja der Vorwurf bei diesen Büchern auch irgendwie zu diesem Winnetou-Film. Und an sich im Film auch, und da haben wir ja jetzt hier eigentlich ein ganz gutes Beispiel ja zusammengefunden. Also wir haben ja, schreiben uns vorher mal auf, worüber wir quatschen, weil ich will ja den Punkt machen, dass es ja immer darum geht, dass wir kulturellen Austausch betreiben.
Ich würde jetzt auch nochmal ganz kurz da ansetzen bei den Werken, die wir schon haben, die jetzt alt sind und über die jetzt dann diskutiert wird, ob sie nachträglich verboten ist. Es wurde ja auch nichts verboten bisher, das muss man ja auch
nochmal
sagen.
Das ist ja der Punkt, ne? Also ja,
man ist genauso eine Diskussion wie bei Layla oder diesem ganzen.
Ja, aber das habe ich da schon gesagt.
Auch nicht verboten worden, ne?
Nein, ich will ja immer nur sagen, so, man guckt immer so zurück und will dann irgendwie so Liebgewonnenes schützen irgendwie oder auch Dinge, die scheiße waren, schützen. Das ist ja genauso wie mit diesem Layla-Song, habe ich ja gesagt, vor 40 Jahren, Ole, wir fahren in Puff nach Barcelona. Ja. So, es bewegt sich nichts.
Ja, aber die Sachen, die sind ja auch jetzt nicht irgendwie komplett aus der Welt zu schaffen. Also bin ich dafür, es kommentiert rauszugeben. Genauso Disney macht es ja auch, dass bei Filmen eingeblendet wird, dass manche Sachen da vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe der Zeit sind. Und da kann man, glaube ich, viel mehr draus lernen, als wenn man sich gegenseitig die Köpfe abreißt und es historisch nicht einordnet. Dass wir jetzt aktuell, wenn neue Werke entstehen, diese ganzen Bilder nicht reproduzieren sollten, wo wir als Cartoonzeichner natürlich auch zugehören, dass man solche Bilder, dass man das überdenkt, das ist natürlich selbstverständlich. Bei den alten Sachen, es steht im historischen Kontext, und wenn man den auch nach außen trägt und darüber diskutiert, glaube ich, kann man viel mehr drüber lernen, als wenn man jetzt nur streitet.
Ja, nur jetzt ist in dem Falle halt
das
bei
Kind
Winnetou
in den Brunnen gefallen.
Das Kind in den Brunnen gefallen, und da wird ja auch, weil das jetzt eine reine Fiktion ist irgendwie, da wird ja über das ganze Schicksal der indigenen Völker, das wird ja am Ende vielleicht so ein bisschen in einem Halbsatz irgendwie, ist das wahrscheinlich bei Karl May zu finden. Also da wird nichts Ophir bearbeitet irgendwie, oder lernt man auch nichts irgendwie, weißt du? Also das ist einfach nur, weiß ich nicht. Ich war, wie gesagt, ich habe keinen Zugang zu Karl May.
Ich zum Glück auch nicht, aber wir haben anderen Zugang.
Ja, wir haben.
Was nämlich auch hervorragend zu dem Thema passt, und witzigerweise haben wir es beide uns gegenseitig vorgeschlagen, ohne dass wir wussten, dass wir es gesehen hatten, was nämlich sehr gut jetzt gerade reinpasst. Du hast auch Prey gesehen.
Prey, ja.
Prey. Nicht die Show von DJ Bobo.
Heißt die so?
Oder zumindest ein Song, ne?
Das ist ein Prequel von
PPP. Prequel von Predator.
Predator.
Ja.
Nicht Predator, sondern Predator.
Dazu muss man erstmal sagen, das ist jetzt gerade vor 3-4 Wochen oder so, ist das bei Disney Plus erschienen. Wenn man Disney Plus im Abo hat, kann man sich das einfach angucken, ja. Was für mich Wahnsinn ist, weil da mal wieder, ich sag mal, schon ein Blockbuster, so völlig an der Kinoverwertung vorbeigegangen ist und innerhalb des Streamings zur Verfügung gestellt wird. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Entwicklung ist.
Ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich die gleiche Entwicklung wie bei Live-Auftritten. Also,
ja,
dass die Leute
genau
auch nicht ins Kino wollen.
Genau,
ja.
Darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube, da wird gerade auch so eine Entwicklung vorangetrieben, wie weshalb die Zeitungen heutzutage mit Internet so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Die haben seinerzeit, als das Internet losging, alles an Artikeln kostenlos reingestellt, und jetzt kriegt man nichts mehr monetarisiert, weil die Leute gewohnt sind, alles umsonst zu kriegen.
Ja.
Sondern gut, die bezahlen natürlich jetzt eine Abogebühr, aber wenn man da immer mehr so diese typischen Kinoinhalte sofort reinstellt, ich glaube, die Leute werden so zugeschissen mit diesen ganzen Inhalten, dass wirklich zukünftig für gar nichts mehr Bereitschaft ist, noch Geld auszugeben.
Naja, man gibt ja Geld aus. Also es ist halt eine andere ja,
die
Art.
Die Werthaftigkeit irgendwie für so einen Kinofilm, das, wo man früher vielleicht auch darauf warten musste, dass man den in einem Heimkino gucken kann oder so. Das ist ja alles so diese ständige Verfügbarkeit, die entwertet.
Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Ja, aber das wollte ich trotzdem nur mal sagen, weil es ist, da sind wir uns
einig. Watch it einmal für das Kino nochmal, das ist auch
geht
so eine Geschichte.
Kino.
Ist das schon kulturelle Anlage? Habe ich heute überlegt, im Autoradio, da war so ein Funkspot, wo so ein ganz schlechter Funkspot, wo jemand so schlecht Deutsch spricht, also so ein Italiener nachmacht, weißt du? Hey Giovanni, ja, meine Pizzeria, bla bla bla. Ist das schon kulturelle Aneignung? Oder ist das einfach nur Kacke?
Ich glaube, das ist eher Kacke.
Ist Kacke, ne?
Okay. Ja, mit Aneignung hat, glaube ich, irgendwie das nichts. Ja, ich weiß. Ja. Egal.
Egal, aber wir haben aber ein gutes Beispiel, wir haben ein Blockbuster, wir haben ein gutes Beispiel, wie man es machen kann, weil da geht es nicht um kulturelle Aneignung, sondern um kulturellen Austausch. So, und das Prequel von
Predator.
Predator.
Spielt 1709 oder so.
1709, das heißt
in der Nähe von Prey. Irgendwo Kanada.
Ja, da die Kante, so, ich habe heute nochmal nachgeguckt, wo das so spielt. Das ist, ja, das ist nördlich, aber auch so mittelnördlich USA. Und eine ganz wichtige Rolle in diesem Film hat ein Indianer. Nein, schon.
Aus Transparenzgründen schneiden wir das jetzt nicht raus. Liebe HörerInnen.
Ein indigener Stamm, die Comanchen.
Hätte es IndianerInnen heißen müssen, ne?
Nein, weiß ich. Nein, es ist ein indigener Stamm. Da streitet man sich ja auch noch irgendwie. Ich habe irgendwie im Fernsehen gesehen, jemand meinte irgendwie, weil die ganzen Vereinigungen irgendwie Indien würden sich selber so nennen. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ist auch egal. Ist nicht egal.
Es tut aber auch niemandem weh, das mal zu verfolgen, wie man es dann richtig nennt und dann dementsprechend auch zu machen. Genauso wie beim Gendern.
Also ja, genau.
Es tut nicht weh und so. Es tut manchen Leuten dann auch gut und warum sollte man es nicht machen?
Und in diesem Prequel spielen die Comanchen eine schon große Rolle.
Die Hauptrolle.
Eigentlich die Hauptrolle. Ja.
Und dann auch noch ein Mädchen.
Und dann noch ein Mädchen.
Was, so. Was ja noch mal eine Ebene ist innerhalb dieses doch ja sehr bei Jägern ja doch sehr männlich dominierten Volkes.
So,
ja.
Und der Punkt ist der, dass sämtliche Rollen natürlich von indigenen Schauspielern besetzt wurden.
Ich darf ergänzen.
Ja.
Es gibt in den Vereinigten Staaten wohl eine Regelung für solche Produktionen, dass halt ein gewisses Maß an Beteiligten vor und hinter der Kamera sein müssen. Das heißt also nicht nur die Schauspieler, sondern eben auch die Leute, die hinter der Kamera dafür sorgen, dass alles authentisch ist und alles wirklich historisch korrekt, dass da sehr viele dran mitgearbeitet haben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt noch bei der ganzen
Geschichte. Und das spürt man bei dem Film auch, weil die Art und Weise, wie das Leben gezeigt wird und auch so in so Details reingeht, ja. Also da gibt's halt, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber da gibt's halt wie man sich damals medizinisch versorgt hat, also mit Pflanzen und solchen Dingen, irgendwie hat da auch eine spielt da eine Rolle und so. Ne? Und ich glaube, das ist alles schon historisch alles richtig dargestellt.
Um uns jetzt nicht komplett zum Trottel zu ordnen. Wir reden natürlich über ein eigentlich ist es richtig krass Genre-Mix, weil Predator war ja Horrorfilm, also ursprünglich Horrorfilm und Science-Fiction, also irgendwie so ein Mix. Und jetzt ist das ganze Horror-Sci-Fi-Ding in quasi historischen Kontext gesetzt worden, irgendwie vor 300 Jahren. Ganz, ganz kruder Mix, aber ich fand ihn sehr, sehr interessant. Die Action und der Horror haben mich angenehm flach unterhalten, muss ich sagen. Also ich habe mich angenehm berieselt gefühlt, war jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk, was jetzt, also für dieses Genre. Und es fand ich halt auch so lustig, unser lieber Kollege Miguel Fernandez, der hat den Film bei Facebook komplett verrissen. Irgendwie so 0 von 10 Punkten hat er sich echauffiert und aufgeregt. Aber halt eben nur aus dieser Predator-Sicht. Kann ich auch gar nicht beurteilen. Wie gesagt, ich fand ihn angenehm gut zu konsumieren, weil es brauchte sowas, wo ich mich nicht großartig konzentrieren musste. Und war dann aber echt geflasht von diesen ganzen Aufnahmen und das fühlte sich wirklich authentisch an. Und wusstest du, dass der Film ursprünglich eigentlich wie so ein Mel Gibson-Film erscheinen sollte? Komplett auf Comanche? Die haben den komplett nicht auf Englisch oder Französisch eingesprochen, sondern eben auch in dieser indigenen Sprache.
Ja, es gibt doch auch eine Tonspur, ja, ne? Bei
genau
Disney, wenn du den
extra
streamst.
Ja, die kann man extra anwählen und kann sich das dann reinziehen. Aber das Witzige ist, dass der ursprünglich komplett so erscheinen sollte. Also so ein Mel Gibson-Film, wo man dann wirklich die ganze Zeit sich zusammenrätseln muss, worum geht's da jetzt eigentlich? Ja. Also Apokalypto war doch einer der Filme und Passion Christi, die komplett nicht auf irgendeiner heutigen Sprache basiert.
Ja, aber das finde ich ja super. Also weißt du, wenn man dann so grundsätzlich erstmal so ein Ding so angeht und sagt, so wollen das korrekt machen und dann gibt's sogar eine Tonspur in Comanche irgendwo, wenn
ich
das in der Stammesprache angucken kann.
Ich glaube, da kommt so ein bisschen dieses Method Acting dann auch noch bei den Schauspielern dazu, wenn die dann auch noch in dieser Sprache das dann spielen, dass das auch viel dazu beigetragen hat, dass das Ganze so authentisch wirkt.
Ja, so, und das sind ja so Sachen, ich finde es cool. Ja, weil ich glaube, das bringt allen was.
Also, wir sind uns einig, Prey ist bessere Karl May.
Ja, also man kann sagen, das ist ein aktuelles Beispiel für kulturellen Austausch, weil es geht ja nicht darum, irgendwie, dass man keine Geschichten mehr erzählt. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nur darum, irgendwie, dass man das wie in diesem Beispiel macht.
Bei dem Film ist ja nicht nur jetzt der Außerirdische der Feind, muss ja auch dazu sagen, die Weißen dort, die kommen ja auch nicht besonders gut weg, zu Recht.
Zu Recht,
das ist auch historisch so eingerichtet. Also da wurde auf sehr vieles geachtet und unter dem Gesichtspunkt kann man den Film vielleicht sich einfach nochmal angucken, auch wenn man vielleicht unter Predator-Sicht ein bisschen enttäuscht war.
Ja, ja, also es ist, ja, aber trotzdem, das ist ein klasse Film. Der passt in die Zeit.
So, also wir sind uns einig, Witze, die die kulturelle Aneignung, sag ich mal so, ins Lächerliche ziehen, dass man sich da mal ernsthaft Gedanken drüber macht, kann man mal lassen. Und
ja, absolut. Also man muss immer irgendwie, wenn man Cartoons macht, irgendwie auch bitte mal überlegen und rechts und links schauen, irgendwie, ob das alles so okay ist.
Kann man mal machen. Da haben wir jetzt auch echt noch was vor uns, was wir mal machen können, ne? Oder machen dürfen.
Ja, also man kann ja ganz offen darüber sprechen, ist glaube ich schon offiziell, aber es hat noch niemand, weil es auch niemand so interessiert außer uns. Wir sind jetzt Vogelbotschafter.
Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sowas mal irgendwie behaupten könne.
Ja, oder Bird-Pate oder so.
Ich wundere mich jetzt nur gerade, dass jetzt nicht dieser Dad-Joke von dir kommt, dass du gut zu Vögeln bist.
Ich halte mich ja zurück, ich halte mich zurück und du machst die Dad-Jokes. Ich mache keine Dad-Jokes mehr.
Ich kann auch keine Dad-Jokes machen, mein Sohn versteht die anderen.
Ja, wir wurden angesprochen vom NABU, vom Naturschutzbund, ob wir nicht Vögeln sollen.
Jetzt kommt er doch noch damit. Du kannst es aber auch nicht lassen.
Nein, es gibt, Freunde, es gibt es gibt jedes Jahr die Wahl zum Vogel des Jahres. Und jetzt wird.
Und damit ist nicht jemand wie Olli Hilbert.
Wir sind ja Spaßvögel. Es werden 5 Vögel, glaube ich, fünf Vögel werden zur Wahl gestellt. So, und man kann unter der Webadresse vogeldesjahres.de kann man abstimmen. So, und da sind 5 Vögel und diese 5 Vögel stehen auch immer für 5 Dinge, die sich im Naturschutz vielleicht verändern müssen, damit diese Vögel irgendwie auch ein gutes Leben haben.
Man fragt sich natürlich, warum macht man diese Wahl zum Vogel des Jahres? Und du sagst es, diese Vögel stehen für einen Punkt des Umweltschutzes, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Und so hat natürlich jeder Vogel steht für etwas, was verbesserungswürdig ist. Wir haben Klimakrise, Insektenschwund, intensive Landwirtschaft und Verlust von Grün beispielsweise. Und für genau diese Sachen stehen jetzt 5 Vögel zur Auswahl und Olli Hilbring und ich, wir haben jeweils einen Vogel, für den wir Experte sind.
Ich habe gedacht, das heißt Taikun, aber das ist Teichhuhn. Ich stehe auf das Taihuhn.
Ja, und ich habe, und das ist der perfekte, in der Comedy sagt man ja Callback zu Predator, ich habe den Neuntöter. Und wenn ich ein wenig erzählen darf über den Neuntöter, ich habe ihn schon direkt ins Herz geschossen.
Hast du dich richtig schlau gemacht? Was macht der Neuntöter?
Der hat diesen martialischen Namen und der Predator ist natürlich irgendwie Raubtier, ne? Sehr speziell mit seiner Beute umgeht. Also das ist ein Insektenfresser.
Aha.
Und der spießt die dann so auf Spießen an der Hecke auf, um die dann besser zerteilen zu können und so. Und das musste ich tatsächlich auch direkt an Predator.
Das ist so ein richtig, also wenn man da mal tiefer einsteigt, irgendwie so Vögel können auch ganz schön brutal sein, ne?
Ja, aber er ist auch ein sehr schöner Vogel. Der hat auch irgendwie, wie mein Hund, so schwarze Striche, Lidstriche um die Augen. Also sieht aus wie so eine Superheldenmaske. Aber ich sagte ja gerade, jeder Vogel steht für was. Und meiner steht eben für leider das Insektensterben. Und das hat natürlich dann wieder eben auf die Insekten, in dem Fall als Beutetiere, natürlich Auswirkungen auf die Tierwelt, dass die Vögel dementsprechend nicht mehr so viel gesichtet werden. Der Neuntöter ist jetzt unbedingt noch nicht so gefährdet wie andere Vögel auf der Liste, die wir da jetzt bei NABU zur Verfügung gestellt bekommen haben für die Wahl des Vogels des Jahres. Ja, das ist schon ein Problem.
Mein Teichhuhn steht also für, lebt im nicht Unterholz, sondern so an Flüssen und Seen im Unterholz oder im Schilf, ja, an den Ufern, und da werden natürlich irgendwie auch Flüsse werden begradigt und da geht immer mehr Lebensraum irgendwie flöten. Was jetzt ganz toll ist natürlich hier bei uns um die Ecke, die Emscher wurde ja renaturalisiert, ja, also die wurde wieder in ihr altes Flussgeschlängel zurückgebaut.
Was natürlich nicht nur gut für die Tiere ist, sondern auch eben, um Hochwasser zu fahren.
Ja, absolut, absolut. Weißt du, wie die Emscher bei uns früher hieß? Köttelbäcke.
Ja, du weißt das, ja, Köttelbäcke.
So, und da sind wir immer irgendwie, die lief ja wirklich hier durchs Ruhrgebiet, da sind wir mal rübergesprungen und so, da konntest du wirklich sehen, wenn da Kacke vorbei geschwommen kam. Ja, ist so. Also, ja, ist schon sehr lange her.
Naja, ich bin ja ein paar Jahre jünger, aber das Köttelbäcke haben wir in Herten.
Also die Köttelbäcke, die so, und die ist jetzt wieder toll und, da, und das Teichhuhn kann sich da jetzt wieder ansiedeln oder weiß ich nicht, vielleicht wohnt es schon da. Und so richtig gepackt hat mich, ich bin ja großer Bang Bung Bang Fan, weil das Teichhuhn hat, ist noch unter einem anderen Namen bekannt. Teichralle. Ralle Richter, schönen Gruß. Deshalb irgendwie so, aber kurze Rede, langer Sinn irgendwie, das hat Sinn irgendwie, diese Vogel des Jahres Geschichte irgendwie hat halt schon ein bisschen mehr Impact, als jetzt nur einen Vogel zu wählen. Aber ihr könnt auf die Webseite gehen und euren Lieblingsvogel wählen. Und wir,
Vogel des Jahres.
Vogel des Jahres.de.
Und bitte wählt den neuen Töter. Ich habe nämlich da jetzt einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Ich sehe da drin eine Competition.
Ich finde Back in Black, das Teichhuhn, weil das ist schwarz, das müsst ihr wählen. Und wir werden glaube ich, uns jetzt auch zur Aufgabe stellen, dass wir, lass uns so ein Vogel-Cartoon machen.
Jeder eine.
Jeder macht einen Vogelcartoon.
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen und bei Facebook natürlich auch nochmal dazu aufrufen, genauso wie unsere lieben Hörerinnen, den neuen Töter zu wählen. Wenn wir schon keinen Cartoonpreis kriegen dieses Jahr, dann
bin
ich wenigstens der Pate von dem Vogel des Jahres.
Dem Vogel des Jahres. Ja, das natürlich, so habe ich noch nicht gesehen. Aber ich,
jetzt habe ich dich auf den Geschmack gebracht. Ja.
Lass uns erstmal einen Cartoon dazu machen und wenn ihr Lust habt irgendwie, weil wir sind ja in der Kategorie, kann man mal machen, könnt ihr auch einen Vogel-Cartoon zeichnen, wenn ihr Lust habt. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Nee. Vor allen Dingen die Vögel dann auch korrekt zu treffen. Aber gut, Vogel des Jahres.de. Ja. Abstimmen.
Genau.
Stift auf Stricher.
Hallo Olli, hallo Michael. Als Fan eurer Werke und eures Podcasts, da freue ich mich natürlich erstmal so als Hobbystricher ganz riesig, dass ihr euch meiner Frage annehmt. Wenn ich so Zeichen wie das lese, kommt immer die Standardfrage, seit wann zeichnest du denn? Und die Standardantwort, die geht ja immer so in die Richtung, ich habe als Kind schon gezeichnet. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu dürftig und deswegen möchte ich von euch gern wissen, wie euer Werdegang an dieser Stelle war. Seid ihr eher so die Sprücheraketen und habt irgendwann gedacht, um damit publik zu werden, muss ich visuell was raushauen und ich aktiviere jetzt einfach mal meine Zeichenkünste? Oder wart ihr eher die Zeichenkünstler, die gerne zeichnen und Figuren entwickeln und irgendwann gedacht haben, das muss jetzt mit einer Pointe versehen werden, damit ich damit an die Öffentlichkeit gehen kann? Ja, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die Antwort und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, tschüss.
Ja, interessante Frage, die du diesmal mitgebracht hast, Olli.
Ja, das ist eine Frage von Ruste, so nennt er sich, ein Hobbystricher, wie er selber gesagt hat.
Finde ich übrigens einen sehr, sehr schönen Namen für die zahlreichen Fans unseres
Podcasts. Ja, Hobbystricher ist auf jeden Fall ein ganz
Stricher Army.
So, ja, vielen Dank für diese Frage. Ich finde die interessant, weil die ist ja nach hinten zweigeteilt.
Ja.
Und wie war das denn bei dir?
Ja, also er sagt es ja schon ganz richtig. Ich persönlich kriege halt auch immer das kalte Kotzen, wenn man dann in irgendwie Künstler Vite liest oder hört. Ja, ich habe schon als Kind gezeichnet und seit ich denken kann. Aber das ist es ist mehr als Klischee, es ist ja meistens so, ne? Man hat immer schon gezeichnet und im Idealfall.
Ja, aber du kannst doch jetzt, ja, bitte, machen Sie weiter.
Im Idealfall macht man das dann auch über die Pubertät hinaus, wenn irgendwie andere Sachen wichtiger werden. Und ja.
Wenn man den anderen Stift entdeckt.
Ich habe auch immer schon gezeichnet. Ich kann mich an gar nichts anderes erinnern. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich aus einem Haushalt komme, bei dem meine Mutter das auch sehr, sehr unterstützt hat und mir auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Also bei mir, ich komme vom Zeichnen her. Ich war auch in der Schule eher so der ruhigere, zurückgezogene Typ. Das heißt, ich war kein Sprücheklopfer oder der Klassenclown, wie der Olli ist vermeintlich gewesen.
Ich war der absolute Klassenclown. Ja. Ich konnte nicht eine Minute ruhig sitzen. Ich musste immer einen raushauen. Ich habe auch ständig vor der Tür gestanden. Also du durftest am Unterricht nicht teilnehmen. Das war früher so. Da musste man dann den Raum verlassen.
Das habe ich auch noch ein paar Mal erlebt.
Ich habe ständig
Klinke runterdrücken, damit man auch sieht, dass man nicht abhaut. Ja, nee, ich habe eher so still in mich reingelitten. Und diesen ganzen Zynismus, den ich während der Schule entwickelt habe, also Stichwort auch Mobbing und sowas, den habe ich dann kanalisiert in Zynismus und Witze machen. Und ey, da habe ich gemerkt, ey, ich kann ja schon zeichnen. Also können ist natürlich immer so eine Frage, aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Wenn ich jetzt die Witze umsetze, und dann habe ich mal, das wäre doch perfektes Vehikel. Und habe dann mal so geguckt, wie anderen das machen. Bin damals ja auch relativ schnell auch auf Martin Perscheid gestoßen, den ich immer schon ganz großartig fand. André Franquin, zeichnerisch total super, und die schwarzen Gedanken auch ganz outstanding. Ganz großes Lieblingsbuch von mir. Und das war so, das kam alles zusammen, und ja, gezeichnet als Kind natürlich immer schon, und der Humor dann so mit 13, 14, 15 ging das dann los. Aber ich war jetzt nicht einer, der das schon mit den Bühne suchte. Die Bühne fand mich.
Guten Tag, ich bin die Bühne, ich suche jemanden, ich so, hallo, ich bin die Bühne. Bei mir war das, ich weiß es nicht, also ich komme auch eher übers Zeichnen, weil ich irgendwie so ein Zeichen-Nerd war. Ich hab natürlich auch so einen elterlichen Background. Mein Vater, der war halt Grafiker, und er hatte auch so eine Siebdruckerei und Atelier 71 hieß das in Herne. Und da war ich als Kind auch ständig da irgendwie. Und dann haben meine Eltern mich nicht ruhig stellen müssen, sondern haben mir einfach Bleistift gegeben und Papier, und dann war ich selig, ne, irgendwie, und hab dann halt da rumgemalt. Deshalb, und mein Opa, der hat auch irgendwie gemalt, ja. Also ich erzähle immer gerne irgendwie, weil mein Opa, der war eigentlich Lehrer, Studienrat, hat aber Spitzweg gemalt, irgendwie so nachgemalt, ne, irgendwie so. Ich habe noch ein Bild von ihm zu Hause in Öl. Das hat er sehr gerne gemacht und auch sehr gut. Und mein anderer Opa war eher so ein lustiger Typ, der Alfred. So, und da habe ich immer das Gefühl, diese beiden Seelen irgendwie wohnen in meiner Brust. Aber ich komme vom Zeichnen. Ich habe natürlich immer irgendwie, auch in der Schulzeit, anders als du irgendwie, immer draußen gestanden, immer einen Spruch gemacht irgendwie und war schon immer Klassenclown, ja, kann man so sagen. Also dann vielleicht doch der Sprücheklopfer. Aber ich habe immer eher an Zeichnen gedacht als an Witze machen irgendwie mit Zeichnen oder so. Das ist also viel, viel später gekommen. Ich habe versucht, eine lange Zeit, so Comics zu machen und so und so längere Geschichten zu erzählen. Hat alles nicht geklappt. Ich habe halt einen Comic-Wettbewerb mal mitgemacht. Da deutete sich das schon mit den großen Nasen an. Das war die Runkel von Remscheid, hieß der Comic. Das war so ein...
Wie alt warst du da?
Oh, da war ich schon älter, also weiß ich nicht, 20 vielleicht schon. Mhm. Die Runkel von Remscheid war so ein Typ, der durch Remscheid läuft und eine riesengroße Nase hat, eine sehr, sehr große Nase. Und immer wieder irgendwie Probleme bekommt, ja. Und zum Chinesen geht, also zum China-Imbiss, und Nasi Goreng bestellt. Und im Kino läuft Cyrano de Bergerac und solche Sachen. Und am Ende kommt eine gute Fee und er befreit ihn von der großen Nase, und er hat hinterher was anderes im Gesicht hängen. Aber das will ich jetzt hier nicht erzählen. Ich will ja nur sagen irgendwie, dass dieses Naturell, was ich da vielleicht habe irgendwie, sehr, also spät zusammengekommen ist. Also das Witze machen mit einer Zeichnung. Ich habe, glaube ich, eher immer gerne gezeichnet, mich da immer ein bisschen verbessert, und ich kann super Cartoons zeichnen, finde ich. Aber so andere Dinge.
Ich knete gerade meine Nasen.
Nein, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also, natürlich. Dass dir das leicht von der Hand geht. Also nicht, dass die super sind, die Cartoons, sondern dass mir das leicht von der Hand geht, dass ich das gut zeichnen kann, dass ich so einen Flow entwickelt habe und so. Aber halt nur bei Cartoon-Figuren. Alles andere fällt mir halt schwer, so figürliches Zeichnen und so und oder auch jetzt illustrieren irgendwie, das kann ich nicht so gut. So. Weil irgendwann habe ich mich dahin so gehend entwickelt und gesagt, ja, das reicht ja wohl. ist ja okay. Aber ich kann jetzt sagen, um das die Frage abschließend zu beantworten, ich komme, glaube ich, auch eher vom Zeichnen und habe dann irgendwann entdeckt, dass man diese zwei Talente doch mergen kann.
Ja, du sagtest gerade, um die 20 warst du da, als das dann irgendwie zusammenlief. Bei mir war es ja diese Professionalisierung, die hat ja bei mir schon mit 13, 14 angefangen.
Ja, und das ist Kinderarbeit, das weißt du.
Ja, ich weiß, aber das war trotzdem ziemlich cool, weil ich damit ja schon dann Geld verdient habe, während andere irgendwie Zeitung austragen mussten und ich habe meine Zeichnung verkauft. Ich hatte damals für ein Basketball-Magazin gezeichnet und dann mit 15 dann schon für
Tageszeitung. Wie hieß denn das Basketball?
Fast Break.
Fast Break?
Yes.
Eieiei.
Und daraufhin wurden halt Tageszeitungen, die Lokalzeitung damals auf mich aufmerksam und dann habe ich dann für die WAZ gezeichnet. Da merkte ich ja, ey, da geht was. Und deswegen konnte ich diesen Weg relativ straight weiterverfolgen. Und ja, das ist, glaube ich, so eine kleine Abkürzung gewesen, im Gegensatz zu dir, dass du erst mit 20 dann wieder anfängst. Mein Gott, da hast du aber eine lange Pause gemacht.
Ja, ich noch länger. Ich habe ja irgendwie, so richtig mit Cartoons habe ich ja erst 2010 angefangen. Also so, als wir uns kennengelernt haben.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt, weil du wieder mit den Cartoons
angefangen genau, weil ja, als wir uns kennengelernt haben, habe ich mit Cartoons angefangen.
Ich habe dich ja kontaktiert und gesagt, hey Olli, deine Cartoons sind super.
Ich habe 1992 das erste Mal was veröffentlicht im Marabu, im Magazin fürs Ruhrgebiet. Dreimal hintereinander, ein One-Pager. Beim zweiten Mal war Yamiri schon dabei und dann war ich ja da raus, irgendwie nach dreimal. Da haben die gesagt, ja, der Yamiri, der kriegt jetzt die Seite, tschüss.
Du aber auch 100 Stunden pro Seite mehr arbeiten als du fürs
Ja Kind. Gut, das ist was anderes. Aber er war, ist ja immer schon gut gewesen und war auch damals schon viel, viel besser als ich. So, Punkt. Aber danach habe ich dann, das hat so ein bisschen Knicks gemacht bei mir und dann habe ich total lange nur so für mich, da war ich Hobbystricher und habe dann halt irgendwie so im Urlaub, wenn ich mal Zeit hatte, irgendwie so neben der Arbeit, wie ein Grafiker, habe ich irgendwie dann so ein bisschen rumgemalt irgendwie und habe dann auch mal zwischendurch versucht, so ein Comicband, Welcome to the Schabernack irgendwie, habe ich so meine Sachen, die ich so gezeichnet habe, zusammengeballert, aber das war alles mega konzeptionslos. Also
das war so ein bisschen so der Hartgeldstrich.
Ja, das waren, da habe ich ja nichts veröffentlicht irgendwie. Das waren lustige Sachen teilweise, fand ich, aber das fand auch nur ich.
Ja, ich finde, die Frage ist doch
Die Frage ist absolut ausführlich beantwortet. Also Micha und ich kommen eher vom Zeichnen und haben halt erst später für sich entdeckt, dass man das Witzepotenzial noch dazu addieren kann.
Der eine früher, der andere später.
Ja, ich sehr spät. Also guck mal, das ist ja, wie lange ist es? 10 Jahre her? 12 Jahre. Das ist nicht so lang, finde ich.
Also wenn man das Universum und unsere Milchstraße und dann ist es jetzt vielleicht echt nur ein Fliegenschiss in der Geschichte.
Naja, aber die anderen, du zum Beispiel, andere haben ja auch irgendwie so früh angefangen und so. Also
Es kommt darauf an, im Hier und Jetzt zu sein und wie lange es noch geht. So, und ich denke, damit ist dieses Kapitel auch.
Ja, absolut, absolut. So, wir bedanken uns für diese Frage.
Ruste.
Du heißt natürlich anders. Ich habe das gegoogelt irgendwie. Ich weiß, wie du heißt. Aber wir wollen das mal bei dem Künstlernamen belassen. Wir freuen uns über jede weitere Frage. Ihr könnt uns alles fragen, was mit dem Zeichnen zu tun hat. Oder im entferntesten Sinne. So, und Ruste findet ihr den Link in den Shownotes. Und wir kommen zur nächsten Kategorie.
I had a stream.
Ja, I had a stream. Wir haben ja vorhin schon ausführlich Prey besprochen. Es wäre meine Streaming-Empfehlung unter anderem gewesen in dieser Rubrik, aber wir mussten sie vorziehen. Es hatte sich inhaltlich so schön angeboten. Ich möchte in dieser Ausgabe, möchte ich empfehlen In With The Devil.
In With The Devil?
Richtig.
Mhm. Worum geht es da, um den Teufel?
Ja, fast. Es ist eine Miniserie auf Apple TV Plus und die Hauptrolle spielt Taron Egerton. Ich weiß nicht, ist er vielleicht bekannt?
Ich habe Namen und so, also ich muss mir aufschreiben.
Er hat Elton John gespielt.
Ach ja, ja, den kenne ich, ja, auf jeden Fall. Da hast du in dem Biopic, ne, von Elton John, ja.
Dann wahrscheinlich auch, war es eine der letzten Rollen von Ray Liotta, der spielt auch damit.
Ansonsten
super tolles Casting und die Serie erzählt die wahre Geschichte des verurteilten Drogendealers Jimmy Keane, dem wird seine Freilassung angeboten, um den mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall zu einem Geständnis zu bringen und herauszufinden, wo der seine Opfer begraben hat.
Hast du mir das schon mal erzählt oder hat mir das jemand anders erzählt?
Ich habe keine Ahnung. Ich muss nur ein bisschen vorsichtig sein, wenn dieser Podcast von meiner Frau gehört wird, kriege ich den Ärger meines Lebens, weil wir hatten die Vorschau gesehen.
Also du spoilerst jetzt oder was?
Nee. Und du sagst, boah, das ist ja spannend, den müssen wir zusammen gucken.
Ah ja,
dann habe ich angefangen und dann habe ich das durchgebinged. Hast du
durchgebinged?
Weil das war so spannend.
Das, ist, so das ist ja so, das ist ja fast so wie Betrügen, ne?
Ja, so ein bisschen. Ich, so. Also, Schatz,
also das dürft ihr nie machen. Das dürft ihr nie machen, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt und ihr mit eurem Partner zusammen schon mal Serien guckt und er dann so ein Ding im Auge habt, wo ihr sagt, das könnt ihr zusammen gucken. Das dürft ihr nie alleine dann. Oder ihr müsst es dann halt zweimal gucken. Und, aber,
und dann so tun,
so tun als, oh,
dann ist das es ja nur, dann ist es nur verdammt dämlich, so ein Podcast, wie wir jetzt machen.
Das ist natürlich
und,
dumm.
Aber ich wollte die Welt an der Großartigkeit dieser Serie teilhaben lassen. Und ja, Schatz, du kannst die Serie gucken, die ist gut. der Jimmy Keen, denen das angeboten wird, der ist halt ein sehr charismatischer Typ und deswegen kriegt er das halt vom FBI angeboten. Der Haken an der ganzen Geschichte ist halt, dass der dafür in so einen super heftigen Knast sich umlegen lassen muss und das weiß keiner. Das heißt, der kriegt da Probleme mit den Wärtern.
Ja, jetzt spoiler mal nicht so. Also jetzt nicht nur deine Frau, jetzt, sondern auch andere jetzt, Leute jetzt, wollen das vielleicht noch sehen.
Ja, ich spoiler
ja
nichts.
Ja doch, dadurch. Ja, wirklich nicht. Also weil so ein paar Sachen irgendwie will man sich ja auch selbst erarbeiten.
Das ist keine großartige.
Also ich habe jetzt verstanden, worum es geht.
Die ersten Minuten der Serie. Das, was da erzählt wird, ist halt unfassbar spannend. Und der Typ, auf den er da angesetzt wird, der hat halt zig Mädchen ermordet und irgendwo verbuddelt und gibt es nicht zu. Wie der da trotzdem im Knast gekommen ist. Und das könnt ihr euch wirklich alles angucken. Aber allein die letzte Folge dieser Serie, die ist so spannend. Ich bin
bekloppt. Also gucken Sie, der Herr Holtschuld ist bekloppt geworden bei der letzten Folge von der Serie, die da heißt
In With The Devil.
In With The Devil.
Auf Englisch.
Auf nun, Englisch? Guckst du? Nein, jetzt sag nicht, ich gucke das ja im Original. Weißt du, warum du es im Original guckst? Weil du den Knopf für die deutsche Sprache nicht findest.
Und wenn du mich ausreden lassen würdest, ja, dann wäre nämlich der Witz gewesen, dass im englischen Original heißt die Serie Blackbird und man hat sie aufs Deutsche dann In With The Devil übersetzt.
Ach.
Das ist mal wieder hier unsere deutsche...
Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Das
versteht man nie.
Weil Freunde, jetzt mal unter uns, Blackbird hätte ja viel besser zu Vogel des Jahres gepasst.
Ja, eben. Das wäre ein schöner Callback gewesen.
Ja, genau.
Aber so viel zur Absurdität deutscher Übersetzung. Also
das
wird inzwischen schon ins Englische im Deutschen übersetzt.
Das verstehe ich nicht. Also das, da machen die sich aber auch einen Spaß draus. Ne? Irgendwie kriegen die ja Geld für, wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Erwähnenswert ist noch, was auch toll ist bei der Serie, den kompletten Soundtrack hat Mogwai gemacht. Nicht der DJ, sondern die Rockband, die sehr, sehr geile Instrumental-Sounds macht. Allein das ist schon wert, die Serie zu gucken.
So, ich habe ganz schnell, ich will gar nicht viel erzählen. Ihr könnt gucken, Netflix, Sandman. Ist eine klasse Serie. Da geht es darum, irgendwie der Sandmann, also der für die Träume zuständig ist, der hat ein bisschen Probleme und muss sein Land da wieder, sein Traumland irgendwie auf Kette kriegen. Damit ist eigentlich schon erzählt. Warum ist sie gut? Weil auch so die Effekte, das ist halt so ein bisschen, ich habe die erste Folge gesehen.
Weil sie von Neil Gaiman ist, oder?
Ja, und da habe ich gedacht, Rot irgendwie, das ist ja so ein bisschen Harry Potter Style und bla 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 und so und wenn so viele visuelle Effekte unterwegs sind irgendwie, dann müssen die schon gut gemacht sein irgendwie, wenn man da Spaß dran haben soll. Und das ist die ist echt cool, Sandman. Und dann habe ich natürlich, und da, das ist die Brücke gleich zu dem nächsten Ding, was wir da haben, habe ich natürlich geguckt House of the Dragon. Ich habe ja nicht eine Folge Game of Thrones geguckt, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich fange jetzt mal mit House of the Dragon an, dann komme ich da mal rein in diese Welt. Das spielt ja vor Game of Thrones. Und dann gucke ich gerade, wie heißt das, Die Ringe der Macht, ne? Also die Herr der Ringe-Serie.
Kommst du da nicht tierisch durcheinander?
Absolut, an? Absolut, das wollte ich sagen. Natürlich ist Lord of the Dragon ist ein bisschen so dirty. Ja, da wird auch schon mal Game of Thrones, ihr kennt das.
Stifte versteckt.
Ja, Stifte versteckt. So, aber ich kam total durcheinander, weil in der letzten Folge war halt ein Drache unterwegs und dann in der Folge von Ringe der Macht kommt auch auf einmal ein Drache und dann denkst du, oh Moment, wo bin ich jetzt? Aber die sind natürlich gut gemacht, wobei ich glaube, dass die House of the Dragon so ein bisschen erwachsener ist und diese Tolkien-Geschichte da ist so ein bisschen, also im Moment mutet die noch so ein bisschen lieblich an. Mein Geschmack. So, das sind die drei Streaming-Tipps oder vier waren es eigentlich, aber ich habe es ja ganz schnell abgefrühstückt. So, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt.
Auf die Ohren.
Weil das unser Podcast ist, können wir jetzt eine Sache machen. Wir machen aus auf die Ohren, machen wir jetzt gerade mal auf die Augen.
Genau.
Weil wir haben nämlich in den letzten Wochen einiges an Post bekommen, unsere Arbeit betreffend, sprich Ergebnisse. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ich meine, wir sind Cartoonisten und wir haben jetzt diverse Sachen fertig und da kann man ja mal ganz kurz drüber sprechen. Ich arbeite das mal eben
von
ich über uns und dann übergebe ich dir die Bühne.
Ich, uns, Ich,
ja. Also es geht erstmal um mich.
Es geht erstmal um dich. So. Es geht immer erstmal um dich.
Ich darf erwähnen, dass seit einiger Zeit wieder mein Postkartenkalender erhältlich ist beim Haie Verlag. Der heißt Das Ende ist nah. Das ist jetzt der für 2023. Und 53 Postkarten aufstellen kann man den. Man kann die Postkarten umklappen, man kann die raustrennen und dann tatsächlich als Postkarte verschicken. Ein hochwertiges Postkartenkalenderprodukt, sehr empfehlenswert, vor allen Dingen, wenn man meine Cartoons mag. Und wenn nicht, einfach kaufen und verschenken. Das Geld landet beim Richtigen. Das wäre der Kalender.
Ich wollte jetzt gerade gucken, was der kostet.
Der kostet knapp 17 Euro.
17 Euro, gut angelegtes Geld.
Also und vor allem ein Schnapper.
Darf ich den hier haben, oder was? Nein, ich möchte ihn gar nicht.
Das ist jetzt sehr gute Werbung.
Nein, das ist ein wunderschöner Postkartenkalender.
Das ist sogar der Kollege, den ich haben will. Es ist aber auch ein Schnapper, ne? Wenn du überlegst, was eine einzelne Postkarte inzwischen kostet.
Ja, das sind 3,15 Euro oder was, ne? Dann müsste man eigentlich 60 Euro kosten. 60 Euro.
Ja. Das ist ein Hammer. Dann wurde mir wieder ein richtig dickes Buch zugeschickt.
Ach, guck mal, was ist das denn?
Von den Herausgebern Sandra Strauß und Schwavel. Die haben unter dem Hashtag nicht gesellschaftsfähig, haben die vor einiger Zeit schon ein Prachtband zum Thema psychische Erkrankung gemacht.
Ja.
Dieser Band, da geht es um Tod, Verlust, Trauer und das Leben. Mit ganz, ganz vielen Interviews, Texten. Also das Buch, das kann man kaum hochheben. Olli hat auch gerade so.
Ja, das ist sehr, sehr schwere Kost. Hätte.
Es ist eher schwere Kost, auch inhaltlich. Mit mir ist ein Interview, Sandra Strauß, schöne Grüße, hat ein sehr schönes Interview mit mir geführt. Ein paar Cartoons sind da drin, das ist jetzt gerade fertig geworden. Und es ist wirklich mal wieder eine beeindruckende Fleißarbeit geworden und sehr, sehr schön geworden, das Buch. Auch dicke Empfehlung, um das jetzt hier voranzutreiben.
Also da sind aber auch andere Beiträge und auch andere Zeichner drin und ja, so, genau. Ne? Also ja, das sieht geil aus, ist sehr dick, hat man, ist bestimmt was Schönes für die Wintertage. Tod, Verlust, Trauer und das Leben. Nicht, Hashtag nicht gesellschaftsfähig.
Jo, ist ja schon der zweite Band einer Reihe, wie gesagt. Ein sehr interessantes Projekt habe ich gerade abgeschlossen.
Ja.
Und zwar ist der Ullstein Verlag an mich herangetreten, beziehungsweise der Marc-Uwe Kling, man kennt ihn von den Känguru-Chroniken. Und Marc-Uwe ist ja jetzt gerade mit seinem Känguru-Verschwörungsfilm im Kino.
Ja.
Und was braucht man für einen Kinofilm?
Ein Buch.
Fast.
Ach so. Ja, ich weiß jetzt. Da ist
für einen Film, was braucht man?
Für einen Film, ein Story oder ein Shootingboard.
Ja. Ein Storyboard, das ist es. Und dieses Storyboard, das hat der Axel Eichhorst gezeichnet und der sind an mich herangetreten, ob man aus diesem Storyboard einen Comic machen könnte, einen Comic zum Buch. Ich dachte, kann man bestimmt, ja. Nur alleine werde ich das nicht schaffen. Ich habe zusammen mit Ralf Maczynszczyk und Jan Thüring, habe ich aus dem kompletten Storyboard ein 200 Seiten Comic gebaut. Ich war hauptsächlich für Textarbeit, Sprechblasen zuständig. Die anderen beiden haben das wunderbar arrangiert, was da ein Storyboard geliefert worden ist. Gemeinschaftlich koloriert. Es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das ganze Buch ist jetzt gerade rausgekommen. Auch sehr interessant, um so einen Entstehungsprozess von so einem Film sich mal anzugucken. Und ja, auch da gilt, Buch kaufen und ins Kino gehen.
Das ist sehr, sehr umfangreich, ne? Also das ist wirklich, da muss man sagen, Chapeau. Also aus den Storyboards einen Comic machen, also ja, finde ich, habe ich so auch noch nicht gesehen.
Also da auch ganz, ganz dickes Lob an Ralf. Ich habe ja sofort, als diese Anfrage an mich kam, habe ich sofort an Ralf gedacht. Ja. Also mit dem zusammen kriege ich das hin. Und er hat diese Storyboards, die Bilder sind ja mal gleich breit. Du hast ja eben durch das Kinoformat hast du es ja vorgegeben. Und was er dann eben so an Seitenlayout daraus gezaubert hat, Wahnsinn. Und dann halt noch die Graustufenkolorierung, dass man da halt eben, ich sag mal so diese Tiefenschärfe, auf was man im Bild gerade achten muss, dass man das da drin hat. Auch alles ganz großes Lob an Ralf. War mir eine Ehre, wieder mal mit ihm zusammenzuarbeiten und eben auch mit Marc-Uwe zusammenzuarbeiten. Auch ganz herzliche Grüße und auch vielen Dank, Marc-Uwe, dass du so unkompliziert warst, wie ich da mit deinem Text gearbeitet habe.
Was ich gut finde an dem Beruf, weil das erinnert mich jetzt, weil ich bin ja großer Walking Dead Fan und habe ja die Comicbände, die haben so ein ähnliches Format, ne, und auch so schwarz-weiß gezeichnet. Und da ist der Text aber immer so klein und so. Und da steht so viel drin irgendwie. Und das macht irgendwann, man älter ist, nicht mehr so ein Riesenbock irgendwie, weil man bei sehr, sehr gutem hellem Licht irgendwie das lesen muss. Und hier fällt mir auf, so beim ersten Durchblättern, da ist nicht so viel Text drauf in den Sprechblasen, so bei den Sequenzen. Das ist erstmal schon mal so angenehm, also bei der Größe, ne?
Ja, das war ja so ein bisschen meine Superkraft. Also aus den Dialogen so das zu ziehen, dass die Sprechblasen sinnvoll gefüllt sind, aber es auch nicht zu viel ist, weil es soll ja auch einen guten Lesefluss geben.
Auf jeden Fall die Känguru-Verschwörung, die Storyboards als Comics
bei
Ullstein. Finde ich gut.
Auf jeden Fall.
Wird alles verlinkt, wird super verlinkt. Das kann ich, das haben.
Das kann ich dir gerne schenken, ja. Aber weißt du, ich habe ein Manifest geschrieben, was man mit Cartoon-Zeichnern machen darf und was nicht. Das werde ich, glaube ich, bei der nächsten Folge mal vorlesen. Aber ein Punkt davon ist, weißt du, Freunde erwarten immer, dass man denen seine Bücher schenkt, die man so als Cartoonist.
Es ist kaufen jetzt, ey. Oder?
Ne? Aber die wahren Freunde, die gehen los und kaufen, so meinen zu unterstützen.
Mache ich aber bei vielen, vielen Autoren.
Aber du weißt, Olli, das ist nur Spaß bei dir.
Nein, das mache ich. Ich habe zum Beispiel, gab's das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
Ja, ja.
Das gab's gratis bei Spotify und ich habe das.
Na, gratis, da muss ich jetzt mal genauso wie Hennes sich immer aufregen.
Entschuldigung.
Wenn du ein Abo bei Spotify hast, ist es ja nicht gratis.
Ach so, ne? Ja, YouTube.
Aber ich sag mal so, die Künstler sind unterbezahlt.
Ja, okay, genau. So, aber dieses Buch, das hat mir total viel gegeben, da habe ich total viel gelernt und dann bin ich danach in den Buchladen gegangen und habe mir das Buch gekauft. So, weil das dann genau der Punkt ist irgendwie, dass man ja so Autoren unterstützen muss. So, und deshalb bitte ich das zu notieren, dass ich nicht so ein Gratis-Typ bin irgendwie, der nur immer Bücher abfischen will.
Und ich weiß ja genau, dass du gleich dein Buch rausholst und mir dann auch schenkst. Das ist schon eine Vorausdeutung auf das große Finale dieser Rubrik. Aber wir kommen jetzt gerade zu dem Buch, was uns beide eint.
Ja,
weil wir haben auch schon wieder ein Callback zu deiner Serienempfehlung.
Ja, genau.
Möchtest du ankündigen?
Es ist ja die Serie ist ja jetzt draußen, die ersten zwei Folgen, Die Ringe der Macht. Für 1 Milliarde wurde das produziert. Es muss auch unvorstellbar.
Ja, deshalb ist Amazon Prime ja auch teurer geworden.
Ja, genau. So, und dazu, also jetzt nicht zur Serie, aber weil natürlich jetzt Mittelerde wieder ein bisschen eine Renaissance erlebt, gibt es das neue Cartoon-Buch, das da heißt?
Cartoons aus Mittelerde.
Ja.
Von Elben, Orks und faulen Zaubern.
Genau. Und da sind Herr der Ringe-Cartoons drin von renommierten Cartoonisten.
Und uns.
Und uns. Genau. Wer ist denn dabei? So, lass mal eben die Freunde abfeiern. Hier, da sind dabei Steffen Baumgart, Peter Butschkopf, Birgit Dodenhoff, Miguel Fernandes, Kai Fleming, Markus Groding, Steffen Gumbert, Ruth Hebeler, Olli Hilbring, Michael Holschuld, den kenne ich persönlich, Olga Hopfauf, André, aber hier steht Jandre, ist das falsch, ne?
André Sedlacek, der hat noch einen Kollegen quasi, mit dem er diesen Namen da jetzt.
Ach so, und das denn dann.
Also er hat jetzt nicht nur das Buch herausgegeben, sondern sich in zweifacher Hinsicht jetzt auch noch die ganze Kohle zugeschoben, indem er die Seiten noch mit einem zweiten Zeichen
hat. Ach so, super. Das ist ja.
Das ist quasi wie Gollum.
Wie Gollum, ne? Ja. Oder der andere da, Sauron. Ja. So, und dann sind noch dabei die Olga Hopfauf, habe ich das schon? Ja, Dennis Metz, Ari Plickert, Holger Rogel, André Sedlacek, Carsten Weiershausen. Das sind die ganzen.
Kannst du den Namen von Rogel nochmal sagen?
Holger Rogel.
Kennst du den?
Nee.
Ach, da müssen wir das Buch mal genauer angucken, oder?
Ja. Ja, Cartoons aus Mittelerde. Ganz viele Cartoons. Ich habe 4 oder 5 oder so sind da drin. Und ich finde, ich habe echt gute gemacht. Könnt ihr sehen, bei mir auf der Facebook-Seite habe ich letztens einen gepostet. Der Ring hat dich verändert, irgendwie der Ehering.
Ja, das ist auch ein weiteres Buch in der Sammlung unserer Film-Cartoon-Bücher.
Ja.
Und ich denke, damit sind wir im Dezember auch bestimmt wieder bei Comic-Con.
Ah, bestimmt. Ja. Weil es gibt James Bond, es gibt 2x Star Wars von dir, es gibt Superhelden, es gibt Stranger Things mit Serien, es gibt Horror, es gibt Mittelerde. Ah, ist alles dabei. Meine Güte,
so richtigen Filmtisch.
Ganzen Filmtisch. So, und das waren jetzt deine ganzen Bücher.
Nicht meine, ich hatte es ja.
Ach so, nee, das war von der
Dramatik so aufgebaut, dass jetzt
genau,
quasi,
das war,
da sind wir beide drin.
Das war
und
die
jetzt
Brücke.
Kommt das Finale dieser Rubrik.
Ach, um Gottes Willen.
Olli Hilbring, was ist in den letzten Wochen passiert? Komm jetzt raus.
Ich habe ein neues Buch.
Du hast ein neues
Buch. Ich habe ein neues Buch. Du hast ein neues Buch. Das heißt, schön doof, ich suche was Ernstes. Das ist ein, man würde sagen, das bis jetzt Beste von mir, beziehungsweise das Beste aus den letzten 4 Jahren vielleicht. Weil ich hatte schon mal ein Best-of und jetzt gibt es ein neues mit den Cartoons, die ihr so aus dem Internet kennt und so irgendwie ganz, ganz feinste Ware. Ein paar sind da drin, die sind unveröffentlicht und aber die sind alle recht, recht aktuell. Und es ist kein Cartoon-Klassiker von mir drin, der in dem ersten Best-of drin war. Da habe ich peinlichst drauf geachtet. Weil es gibt ja so ein paar Evergreens, die man selber irgendwie auch immer mitschleift und toll findet. Aber ich habe gesagt, nein, hier muss nur frische Ware aus eigenem Anbau rein.
Wie viele Seiten?
96, glaube ich. Okay. Und es ist ein kleines, kein Interview. Peter Hesse, schönen Gruß an Peter. Der hat Shoutout an Peter. Der ist ja Journalist, Musikjournalist auch, und der hat mich mal, wir haben uns kennengelernt, er hat mich für Bodo, für die Obdachlosenzeitung hat er mich interviewt, und der hat so 3 Seiten da drin, wo er so ein, ja, ich weiß nicht, sagt man Artikel oder so über mich geschrieben hat, damit man auch den Menschen Olli Hilbring ein bisschen kennenlernt.
Ich persönlich finde sowas ja super interessant.
Ja, ich finde es auch gut.
Martin Perscheid hat ja auch immer ganz großartige Ideen für seine Bücher gehabt, sich von Kollegen interviewen lassen oder irgendeinen Blödsinn geschrieben. Also ich mag das sehr gerne, wenn in Cartoon-Büchern noch über die Cartoons hinaus noch ein bisschen so der Künstler hinter den Cartoons greift.
Ja, und so ein Cartoon-Buch ist halt schön, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, weil ich finde gut, man macht ja so eine Dramaturgie da rein, ne? Irgendwie und so Themen, die dann halt so aufeinander folgen. Ich finde, eine ganz schöne Reihe ist so Antirassismus und Anti-Nazi-Cartoon-Doppelseite, finde ich gelungen, und neue Energien und so. Also weißt du, so ein Cartoon-Buch macht schon Bock irgendwie, also das zu machen und aber irgendwie auch dann so durchzulesen. Weil es kommt dann nochmal, man setzt sich damit anders auseinander, als wenn man jetzt irgendwie nur bei Instagram durchswiped und so, und das dir plötzlich irgendwie begegnet, dann findet man es auch lustig irgendwie. So. Aber das ist am Ende, wie Hirschhausen hat ja gesagt, der Autor lebt nicht von den Leuten, die das Buch lesen, sondern von denen, die es verschenken. Also das läuft ja auch teilweise in der Kategorie Geschenkbuch. Also gehen Sie in den Buchladen, kaufen Sie Bücher von Michael Holschulte.
Und von Olli.
Genau, und von allen anderen Cartoonisten, weil.
Nein, erstmal von uns.
Erstmal von uns und auch vielleicht 2. Aber auch das ist irgendwie natürlich, ihr glaubt gar nicht, was da im Moment so auch bei der Buchproduktion los ist irgendwie, also mit Papiermangel und all so Sachen. Und deshalb muss man irgendwie auch gute Cartoons nur machen, damit die dann gedruckt werden.
Den Papiermangel habe ich im Laufe des Anfang des Jahres, habe ich den ersten Mal ganz akut selbst mitgekriegt. Da kam ein Belegexemplar eines Buches, was ich illustriert habe, was in die 5. Auflage gegangen ist. Und ich habe in meinem Belegexemplare-Regal habe ich halt so die Bücher stehen. Und für jede Auflage tue ich halt auch eins da rein. Das behält man ein bisschen den Überblick, weil man muss manche Sachen ja auch nochmal nachhalten, so am Ende des Jahres. Da gibt es ein paar bürokratische Sachen. Jedenfalls, diese 5. Auflage, ich stelle das Buch in das Bücherregal neben die anderen und merke, dass exakt das gleiche Buch auf einmal an jeder Seite 1 Zentimeter kleiner ist.
Ach so, die Neuauflage oder okay, also ja, gut, klar.
Also es wird natürlich keiner merken, dass zum ersten Mal kauft, und keiner tut natürlich die Auflagen nebeneinander ins Regal. Es wird nie auffallen, aber da dachte ich, okay, ja, weil wenn du dann 20.000 Bücher druckst und dann wirklich dann dieser 1 Zentimeter Streifen fehlt, das ist eigentlich gar nicht so dumm.
Ja. Ja, das heißt, ja, klar, aber das ist halt so, ne? Irgendwie, also wenn man das jetzt in Summe irgendwie bei mehreren Büchern, kann man schon wieder Neues machen. Also.
Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass man da wirklich an allen Ecken und Enden jetzt gerade gucken muss. Ja, aber hast du schon Verkaufszahlen wahrscheinlich noch nicht, ne?
Ach, um Gottes Willen. Also, nee. Also ich ein paar Leute werden es gekauft haben. Ich habe keine Ahnung. Also es ist ja halt das kann man ja auch, ist ja auch kein Geheimnis irgendwie, dass man halt, man kriegt ja einen Vorschuss vom Verlag.
Ja, aber das, was man eben da auch vielleicht mal sagen sollte, ist, dass es nicht so ist, nur weil man ein Buch veröffentlicht hat, dass man dann reich ist.
Und nein, genau, nein.
Das also, ist also eher lachhaft tatsächlich. Also, und von Büchern alleine könnten wir tatsächlich überhaupt nicht leben.
Nein.
Und es wäre aber schön, wenn trotzdem viele davon gekauft würden, weil das natürlich erst nur ermöglicht, dass wir auch weitere machen dürfen.
Richtig, so. Ich wollte ja nur sagen irgendwie, dass man man kriegt nicht so viel Vorschuss, kommt immer drauf an, was für ein Buch, wer du bist als Autor, bla 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 und so irgendwie und also es ist ja immer so.
Also schreiben wäre besser, ne?
Ja, schreiben ist besser, irgendwie hat man, ich weiß nicht, nicht weniger Arbeit irgendwie, aber vielleicht verkauft man auch mehr, wie auch immer. Aber man bekommt einen Vorschuss, wenn man den Vertrag unterschreibt und dann, wenn man die Druckdaten abgibt oder irgendwie oder das Buch irgendwas produziert werden kann, dann kriegt man den Rest. So, ja, und dann muss man das aber abarbeiten irgendwie. Also dann wird das immer gegengerechnet zu Verkaufszahlen und dann kriegt man also, ich glaube, zweimal im Jahr irgendwie eine Abrechnung.
Also sprich, man kriegt von den verkauften Büchern erst einen Cent, sobald der Vorschuss wieder eingespielt ist. Das ist, glaube ich, für den Hörerin verständlicher.
Also. Ja. Ja, aber trotzdem ist ja immer noch das Bestreben, irgendwie, wenn man so Zeichner ist, irgendwie so ein eigenes Buch machen und so, das ist ja schon geil. Ja, irgendwie, also das, ne? Ich warne nur davor, also weil es gibt ja in der Zeichnerszene immer so Tendenzen, macht man jetzt so einen Selbstverlag oder gibt halt. Also ich habe mehrere Leute, die mich mal angeschrieben haben und gefragt haben, ist das hier so richtig, dass ich jetzt so viel Geld bezahlen muss, damit ich das Buch machen darf? Eigentlich nicht, ne?
Ich glaube, die sind dann so komische Wissenschaftsverlage
geworden. Ja,
oder das sind so, die auf der Buchmesse immer so einen Marktschreier davor stehen haben.
So, also es ist nicht richtig, also wenn ihr ein Konzept für ein Buch habt, wo ein Verlag glaubt, dass man das verkaufen kann, dann läuft das nicht so, dass ihr Geld bezahlen müsst irgendwie, damit dieses Buch gemacht wird.
Und das höchste der Gefühle, wenn man es im Selbstverlag machen will, also sprich jetzt vielleicht über BOD oder was weiß ich nicht geht, dass man da eine Einstellgebühr bezahlt fürs Datenhandling und die Exemplare bezahlt, die man selbst bestellt. Das ist auch noch okay, wenn man wirklich selbst Publishing in dem Bereich machen möchte, aber es ist nicht seriös, dass man als Autor Geld an einen Verlag bezahlt. Es gibt das natürlich auch in der Wissenschaft, wenn man seine Doktorarbeit veröffentlichen muss, da muss man dann schon mal irgendwie mehrere tausend Euro für bezahlen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, das auf die Art und Weise zu machen. Aber jetzt sag mal, wenn man ein Buch geschrieben hat, was jetzt irgendwie unterhalten soll oder so, never, ever, nein, niemals Geld bezahlen als Autor.
Ja.
Auch wenn man noch so gerne veröffentlichen möchte.
Ja, also wenn ihr talentiert seid und lustige Sachen macht, dann ist es vielleicht irgendwann so, ich habe das hier mal schon erzählt, irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da wird es sich auf jeden Fall finden, glaube ich.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort
für
diesen Teil der Dauerwerbesendung in Sachen Cartoonzeichner Hilbring und Holschulte. Ja, das war's im Grunde genommen auch schon. Wir haben natürlich die Tradition, dass wir mit einer Weisheit, dem Stricherspirit enden. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuhören. Die Folge ist wieder ein bisschen länger geworden. Dankeschön für die nette Unterhaltung mit dir, Olli. Ich glaube, nächstes Mal warten wir nicht so lange, obwohl du fährst jetzt erstmal in Urlaub, aber danach treffen wir uns dann sofort.
Ja, natürlich. Lass uns, also wir müssen gucken, dass wir da auf jeden Fall mehr Regelmäßigkeit reinkriegen. Sonst werden die Folgen, sonst hat man den Kopf so voll und dann quatscht man ditte irgendwie und dann sind zwei Stunden durch oder so. Also das ist
gut, ich kam ja jetzt nicht an die Mikros ran. Also der Umzug, der
ja, nein, ja, es ist ja okay. Urgewalt. Ja, nein, es ist ja okay. Also ich sag ja gar nicht, ich sag ja nur, dass ich das ändern muss.
Ja. Das ist auch ein schönes.
Hier muss sich einiges ändern. In diesem Land muss sich einiges ändern.
Danke und jetzt kommt der Stricher-Spirit.
Stricher-Spirit.
Im Falle eines Brechdurchfalles ist eine große Badewanne alles.
Autsch.
Den habe ich selbst erfunden.
Ja, so klingt der auch.
Aus Gründen.